Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 191, überraschenderweise schon. Mein Name ist René, außerdem mit dabei Frau Alex.
Dankeschön.
Herr Marvin.
Hi.
Herr Dennis.
Hallo.
Und Herr Basti.
Gute.
Gute. Wir haben eine lange, lange Liste. Das wird eine lange, lange Folge, aber das ist ja auch okay, weil es ist ja Nationalmannschaftspause, Dingens, Quatsch, Gedöns. Egal.
Ja, geil, Wochenende. Wir hatten ja auch schon ganze 3 Spiele, ne? Also yeah, wurde ja auch langsam mal Zeit für eine Pause.
Ja, muss ja langsam anfangen.
Ne? Ich war die Bundesliga ja fast schon wieder über. Puh.
Ja, kann man ja auch fast sein nach diesem atemberaubenden Spiel, was wir am Wochenende da in Stuttgart gelassen haben. Wir waren uns letzte Woche irgendwie nicht so sicher, was die Punkteausbeute angeht. Wenn ich mich recht erinnere, gab es sogar Menschen, die gegen unsere Eintracht getippt haben, überraschenderweise.
Ja, ich kenne mich schuldig, aber ich werde es beibehalten. Wenn das Ergebnis dann weiterhin so läuft, dann können wir, glaube ich, alle gut damit leben.
Also ich möchte eure Euphorie nicht ausbremsen, aber ich war mir über die Punkteausbeute über lange Zeiten des Spiels noch nicht mal sehr sicher.
Habe ich mir auch aufgeschrieben. Also 4-1 hört sich wesentlich deutlicher an, als es war. Also wenn wir nur dran denken, dass der Hanik da, ich nenne es mal Gomez-Quesk, übers Tor geschossen hat.
Aber wie hat der das denn bitte gemacht? Ich meine, der stand doch quasi mit dem Hintern schon fast im Tor. Wie kann man den Ball da so nach oben dreschen?
Ey, ganz ehrlich, stelle ich mal einen Meter vors Tor und versucht dann den Ball 2 Meter irgendwas über dich drüber zu schießen. Kriegst du im Leben nicht hin.
Der ist bestimmt irgendwie dumm aufgesprungen, ich glaube. Ich habe selber früher ein bisschen gekickt und auch im Sturm gespielt. Also ich muss ihn da verteidigen. Wenn der Ball irgendwie 300stel vorher aufspringt und er kommt irgendwie scheiße auf den Fuß, dann geht das schon. Nur glaube ich, dass die Eintracht sich davon nicht mehr erholt hätte. Weil zu dem Zeitpunkt war Stuttgart so, wo man gedacht hat, oh je. Und dann haben wir das überstanden und dann ist das eingetreten, was Herr Bruchhagen auch schon in der Öffentlichkeit gesagt hat, dass Stuttgart ein bisschen überpaced hat. Und das, was ich auch schon hier im Saisoneröffnungspodcast, ich wiederhole mich nochmal, gesagt habe, Stuttgart wird mit dieser Spielweise Probleme bekommen. Weil das haben die ja auch nicht durchgehalten. Und dann hat die Eintracht es gemerkt und dann ist endlich mal das passiert, was ich beim letzten Auswärtsspiel in Stuttgart vermisst habe. Dieses von wegen, Jungs, merkt ihr das? Diesen Tod, jetzt beerdigen wir die und jetzt machen wir das Ding hier zu. Und Gott sei Dank hat die Eintracht es diesmal geschafft und auch schöne Tore dabei gewesen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ganz richtig, wie du schon gesagt hast, das Ergebnis, das täuscht ein bisschen über das Spiel hinweg. Ne? Also die erste Halbzeit, da habe ich des Öfteren die Luft angehalten. Da waren gerade auch in der Abwehr ein paar Schnitzer dabei, die halt echt böse hätten enden können. Da können wir froh sein, dass Stuttgart tatsächlich ein bisschen dappig war oder vielleicht auch zu dappig war. Und dann, wie du schon gesagt hast, ne? Also ich meine, der Elfmeter, der hat uns auch nochmal in die Karten gespielt. Wurde auch viel darüber diskutiert, ob Castaños da zu früh abgehoben ist. Also hat er schon geschickt eingefädelt. Ein Inui hätte da draußen eine gelbe Karte und eine Schwalbe gemacht. Hat er gut gemacht und der hat uns natürlich auch gut getan. Das Eigentor davor, also uns hat ganz, ganz viel in die Karten gespielt, ja. Was zu so einem 4-1 hinterher geführt hat. Aber ja, ist halt auch gut fürs Selbstbewusstsein und vielleicht gibt es auch einen Schub, um die paar Punkte, die einfach kacke waren, nochmal zu verbessern.
Ja, es kam, glaube ich, der Sieg kam, glaube ich, zur richtigen Zeit. Denn alles andere, oder ich sag mal, eine Niederlage hätte uns ganz schön wehgetan. Ja, und wäre auch nicht gut gewesen, um jetzt in die Pause zu gehen. Und so hast du den Sieg geholt, der war durchaus ein bisschen glücklicher. Also ich fand auch, ich habe das leider jetzt auch nur in der Zusammenfassung gesehen, aber von den Chancen, die ich gesehen habe, war es mir doch so, dass das Ding auch hätte anders ausgehen können, hätten die ihre Möglichkeiten genutzt. Muss aber lobend erwähnen, dass mir Radetzky in den kurzen Momenten, in denen ich ihn gesehen habe, durchaus gut gefallen hat.
Ja. Das auf jeden Fall. Also der hat einen Sonderlob verdient.
Ja, habe ich auch, auf jeden Fall. Diese eine Parade, ich glaube, es war in der zweiten Halbzeit, da stand auch noch 2-1, da hat er schon ein geiles Ding rausgeholt. Ich glaube, Timo Werner ist gerade eingewechselt worden, der hat dann geschossen. Mhm. Und dann, das sind so Sachen und Gott sei Dank haben wir wieder so einen Torwart gefunden. Weil wir hatten echt, ich hatte echt Angst, weil so ein Torwart, der kann dir echt auch Punkte bringen, so wie Trapp das auch gemacht hat.
Richtig.
Weil diese Situation entscheidet den Fußball, wenn du 2 Mannschaften hast, die irgendwie auf Augenhöhe sind, da entscheidet sich, in solchen Szenen entscheidet sich so ein Spiel. Und dann hält er so ein Ding, dann gibt's den Konter, zack, 11 Meter rote Karte, fahren wir mit dem 4-1 nach Hause, alle sind zufrieden. Aber trotzdem, unterm Strich, muss man sagen, ist noch Luft nach oben.
Ja.
Ist ja auch normal, aber wir können zufrieden sein. Weil früher, wage ich die Prognose, hätten wir solche Spiele noch eher verloren.
Ja, das kann gut sein. Aber wie seht ihr denn zum Beispiel jetzt die Rolle von Stendera? Für mein Dafürhalten war es wirklich ein Vorteil, dass er endlich wieder dabei war. Ich denke, das hat man im Spiel schon gemerkt. Ich glaube, er hat auch eine Torvorlage gegeben. Es hat dem ganzen Spiel schon gut getan. Oder seht ihr das anders?
Ja, war super. Also man hat gesehen, dass er Ballsicherheit hat. Man hat auch gesehen, dass Reinhardt wieder ruhiger war. Das Einzige, was mich bei Stendera ein bisschen irritiert hat, war, dass er am Anfang quasi als linker Mittelfeldspieler aufgestellt war.
Mhm.
Da sehe ich ihn jetzt nicht und da hat er ja eigentlich auch nicht gespielt. Also Oczipka hat ja dann schon viel mitgemacht und da war unser Spiel dann schon ziemlich linkslastig und darüber ist ja auch das 1-0 dann gefallen. Wenn wir da wieder irgendeine Lösung finden, dann bin ich ziemlich zufrieden damit. Wobei man auch sagen muss, es scheint zum Running Gag zu werden, dass wir immer in der Halbzeit den Rechtsverteidiger tauschen müssen. diesmal hätten wir es wahrscheinlich aus Leistungsgründen auch getan, obwohl Chandler sich dann verletzt hat. Aber da müssen wir was finden. Und ich habe irgendwie mit aus dem Spiel mitgenommen, dass Armin Fee auch teilweise zu seinem Glück gezwungen wurde, ein bisschen. So, weil wir Abraham und Iggy gebracht hat, Injowski. Und die waren für mich mitentscheidend in der zweiten Halbzeit. Also Injowski mit seiner Aggressivität hat gute Lücken zugemacht teilweise. Und Abraham ist einfach schnell. Und ich stehe irgendwie auf Abraham, ich weiß nicht warum. Aber ich finde, ein Innenverteidiger, der auch noch schnell ist und einigermaßen kicken kann, ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und ich hoffe, dass Abraham und Zambrano jetzt mal die Innenverteidigung bilden und er dann mal über seinen Schatten springt. Ich habe das Gefühl, Armin Fee ist so ein netter Kerl, der traut sich nicht mal irgendwie zu Marco Rust zu sagen, hier, Kollege.
Ja.
Jetzt ja, aber
das Grab hat er sich selber geschaufelt, indem man auch zum Vizekapitän gemacht hat. Also ich finde, du hast vollkommen recht, was du sagst, dass Abraham in der Innenverteidigung echt eine gute Figur macht und vor allen Dingen eine Schnelligkeit reinbringt, die uns in der ersten Halbzeit gefehlt hat. Wenn man sich mal anguckt, wie oft wir da auch überrannt wurden, ist halt einfach scheiße. Aber du kannst dann halt auch nicht, wir haben ja noch einen zweiten Problemfall, Meier, da hat er halt echt, also Da haben wir von Anfang an drüber gerätselt, was er sich dabei gedacht hat. Und ich glaube, dass er jetzt einfach das erntet, was er selber sich gesät hat. Und das vor allen Dingen auch noch ohne Not.
Ja, das ist definitiv so. Ich finde es auch gut, dass der gute Abraham dann wirklich seine Chancen auch nutzt, wenn er dann reinkommt, sei es verletzungsbedingt oder anderweitig, und eine ordentliche Partie aufs Brett legt. Auch in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat er immer ordentliche Partien gemacht. Insofern gab es ja, glaube ich, leistungsmäßig gar keinen Grund für die Rausrotation. Das war halt eher taktikbedingt, ja. Aber er zeigt, warum er ein Bundesligaspieler sein kann. Und wenn er weiter so gut spielt, gibt es auch keinen Grund, ihn rauszusetzen. Da muss man sagen, tut mir leid, Marco Rus, aber das ist das Fußballgeschäft, ne?
Genau, dann könntest du ja noch irgendwie sagen, okay, du ziehst Marco Rus jetzt wieder mit auf die Sechs, weil Hasebe wird hinten rechts wieder mit aushelfen müssen wahrscheinlich.
Ja, müssen wir mal diskutieren, ja.
Oder Injowski. Halt, ich find, also Injowski hat es doch jetzt gut gemacht.
Ja.
Also
so auf Dauer hat der mich auch noch nicht überzeugt.
Ja, da landen wir, glaube ich, beim eigentlichen Problem. Eigentlich, wenn man weiß, dass Chandler verletzt ist und das Transferfenster ist noch auf jetzt und der hat auch, selbst wenn er sich nicht verletzt hätte, die erste Halbzeit von Chandler war ein Skandal, ehrlich gesagt. Also, der Kostic hat mit dem gemacht, was er wollte. Und ich glaube, auch ohne Verletzung wäre er in der Halbzeit rausgekommen.
Mhm.
Und wenn man teilweise sieht, wie die da hinten durchgerannt sind, selbst in Seredier, von dem ich jetzt nicht gedacht habe, dass er der Allerschnellste ist, spaziert er einmal, macht eine Halbrundreise durch den 16er. Und ich weiß nicht, also ich hätte es gut gefunden, hätten wir noch einen Rechtsverteidiger geholt, weil Hasebe scheint nicht nur rechts von der Rolle zu sein, sondern auch irgendwie allgemein ein bisschen momentan durch den Wind.
Mhm.
Und ich habe keine Ahnung, vielleicht sollten wir so eine BVB-Lösung finden, vielleicht können wir Russma auf rechts ausführen, keine Ahnung.
Ja, darüber können wir gleich nochmal reden, das ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Ich finde, man muss sowieso sagen, dass Stuttgart jetzt nochmal, um beim Spiel zu bleiben, ja auch wirklich nicht wirklich schlecht gespielt hat. Ne? Also du merkst schon, da sind Spieler, die ihr Handwerk normalerweise beherrschen, auch ein Kostic ist ein guter Fußballer. Also wahrscheinlich ist es so, wie du gesagt hast letzte Woche, Benni, Basti, dass die anscheinend irgendwie, dass er das nicht so drauf hat, der Zornicke, die richtig einzustellen, dass er wahrscheinlich, wie soll ich sagen, dass er der Fehler seines eigenen Systems ist, ja. Aber die Jungs können es doch eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall, Marvin, darf ich auch ganz kurz nur was sagen mit diesen Torstatistiken. Also Statistiken sind ja immer ein bisschen vorsichtig zu genießen, aber mir geht es genauso wie Marvin. Ich konnte es auch nur in der Zusammenfassung oder im Ticker oder sonst wo schauen. Aber du hast ja gesehen, es wurden gezählt Torschüsse, 15 für Stuttgart, 6 für die Eintracht. Das Ergebnis ist natürlich super gewesen, aber die anderen Statistiken haben alle für Stuttgart gezählt. Also die gespielten Pässe waren 40 mehr, die angekommenen Pässe waren nochmal 20, 30 mehr als bei der Eintracht. Das ist schon.
Also nicht alle Werte haben für Stuttgart gesprochen. Hast du die Laufleistung gesehen?
Das ist tatsächlich 1 Kilometer, glaube ich, mehr gewesen bei der Eintracht, ja.
Na, ich dachte, es wären 2 gewesen. Also ich habe jetzt im Kopf, dass es 106 zu 108 waren.
Ja, okay. Okay. Aber also ich finde, es ist schon, du hast recht, und das zeigt auch, das war, glaube ich, auch beim Spiel gegen Augsburg schon, dass die Eintracht mehr Laufleistung hatte.
Genau.
Ist aber natürlich was, zeigt natürlich den Willen der Mannschaft dann schon, obwohl ich normalerweise gerade angekommene Pässe heute im Fußball ich weiß nicht, Tiki-Taka will ja keiner, aber wenn das Spiel zumindest nicht ganz so handballmäßig aufgebaut ist und du trotzdem eine gute angekommene Pässequote hast, kannst du es am meisten schon viel Profit draus schlagen. Was meiner Meinung nach auch die 15 Torschüsse zumindest zeigen, auch wenn sie natürlich dann nur einmal zum Erfolg geführt haben bei Stuttgart. Nur nochmal, um zu sagen, Stuttgart hat auf jeden Fall kein schlechtes Spiel gemacht.
Das auf jeden Fall, aber ich glaube, wir haben halt auch 2 Halbzeiten gesehen und gerade was die Statistiken angeht, also was wir ganz oft versucht haben, war dieses zum Thema angekommene Pässe. Klein-klein versuchen, hinten rauszukommen, ist total dämlich gegen eine Mannschaft, die extrem auf Pressing geht und die ganz hoch versucht anzugreifen. Da kommst du mit so einem, mit einem halblangen Ball irgendwie ins Mittelfeld, kannst du viel besser deine erste Reihe überspielen und kommst aus dieser Pressing-Situation raus. Das haben wir in der ersten Halbzeit so gut wie nie gemacht. Stattdessen haben wir versucht, hinten klein-klein mit genau diesem Tiki-Taka, was weder die Eintracht kann noch irgendjemand sehen will, uns irgendwie mit 3, 4 Stuttgart-Spielern, die gerade im Pressing versuchen, kurz nach unserem 16er den Ball zu erobern, irgendwie zu befreien. Und das ist einfach ganz oft in die Hose gegangen in der ersten Halbzeit. Was die Torschüsse angeht, ganz klar fallen mir jetzt auch mehr Situationen ein, wo die Stuttgarter aufs Tor geschossen haben als wir. Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Aber was halt auch sehr geil ist, ist einfach die Effizienz, die Eintracht momentan an den Tag hat beim Tore schießen. Da veröffentlicht der Kicker immer in der aktuellen Ausgabe so die Tabelle der effizientesten Mannschaften. Und da sind wir momentan auf Platz 2 mit einer Torquote, ich glaube, von 51%. Das heißt,
Wahnsinn.
Spätestens jeder zweite Schuss von uns aufs Tor ist einfach ein Treffer.
Das ist aber eigentlich finde ich das gar nicht gut, ehrlich gesagt.
Ich finde es also gerade ganz geil, weil die Laufleistung plus die Effizienz zeigt einfach, dass die Mannschaft, auch wenn sie noch ganz, ganz viele Schwächen hat, extrem will und trotzdem aus nichts alles machen kann.
Ja, aber das ist, also da hätte ich ein bisschen Angst, ich hätte lieber das andersrum, ist, dass wir ganz, ganz viele Chancen haben und dann vielleicht auch mal eine, weil da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, weil was ist, eine 50% Chancenverwertung werden wir nicht durchhalten können und da wäre es mir lieber, wir würden uns mehr Chancen erspielen und so eine Laufleistung muss man auch immer mit Vorsicht genießen, weil du ja, wenn du laufen musst, dann hast du ja den Ball nicht und dann läufst du den Ball hinterher, also das hat ja einen Grund, dass du viel laufen musst und ich weiß es nicht. Stuttgart war für mich nicht schlecht an dem Tag und für mich ist Stuttgart eine Mannschaft, die gerade sehr drunter leidet unter genau diesem Zufallsprinzip vom Fußball.
Ja.
Weil wir haben die Statistiken gesehen und wenn du das Spiel, keine Ahnung, lass 10-mal dieses Spiel machen, da gewinnt Stuttgart wahrscheinlich 6 Stück davon. 2 gehen unentschieden aus und 2 gewinnt die Eintracht.
Mhm.
Und ich will mich gar nicht beschweren, dass wir da gewonnen haben, aber so ein Spiel kann halt auch schwer kippen und ich würde gern lieber, dass die Eintracht Spiele spielt, wo man sagt, gut, der Gegner hat überhaupt gar keine Chance gehabt und jetzt kommt der FC Köln zu uns und die haben auch keine Chance, weil wir so gut drauf sind. Und ich hoffe, dass wir aus diesem, meiner Meinung nach, etwas glücklichen Sieg quasi das Momentum mitnehmen und da jetzt gegen Köln ganz anders auftreten und uns wirklich einbilden, wir hätten verdient 4-1 in Stuttgart gewonnen.
Genau, sehr gut gesagt. Ich denke, damit kann man es theoretisch auch schon fast abhaken. Das ist nämlich genau das Ding. Wir wollen hier den Sieg ja nicht kleinreden, darum geht's nicht. Das ist super, das ist toll, dass wir gewonnen haben. Wir können auch froh darüber sein. Aber man muss halt selbstreflektierend auch sagen, da ist noch einiges nicht ganz so optimal, daran muss gearbeitet werden. Vielleicht ist es eine positive Sache, dass die jetzt ein bisschen Zeit dafür haben.
Ja, ich muss auch, hat einer den Jubel von Castaños eigentlich gesehen beim Aachen ersten
Tor? Ich habe es gesehen, aber nicht
verstanden.
Ja, also das habe ich mir auch, also was war denn mit ihm? Weil da hat man das Gefühl gehabt, er wäre irgendwie schon jahrelang bei der Eintracht und hätte ein Jahr auf der Bank gesessen und wäre voll sauer gewesen und schlägt dann den Ball weg irgendwie. Also allgemein irgendwie so wie so ein eiskalter Iceman, so auch beim zweiten Tor ist er so, keine Regung im Gesicht, so wie so ein Predator, wo ich mir gedacht habe, oh, cooler Typ eigentlich. Wobei ich auch sagen muss, mir gefallen Spieler besser, die bei der Elfmetersituation den Ball einfach rüberspielen. Mhm. Nicht bei der Elfmetersituation, sorry, sondern bei dem 4-1. Mhm. Hat er jetzt quasi das Tor gemacht. Alles super, wenn der Ball reingeht, kann keiner was sagen. Ich sag trotzdem was. Ich finde, er hätte den Ball rüberspielen müssen.
Ja, verstehe ich. Was meint ihr?
Also zum einen, vielleicht zu dem ersten, was du gesagt hast, dieser Jubel, dazu wurde er im Interview befragt und hat dann irgendwie gesagt, naja, das erste war halt irgendwie so aus der Emotion raus und er hätte halt die ganze Zeit so Bock gehabt, auch ein Tor zu schießen und es hätte halt nicht geklappt und dann hätte er das halt mit dem Ball gemacht, hätte er gar nicht weiter drüber nachgedacht, aber generell wäre er schon jemand, der sich freuen würde und nach dem zweiten Tor hätte er ja auch gelacht und wäre dann zur Bank gelaufen, weil es wohl Spieler gab, die in der Halbzeit zu ihm gesagt haben, dass er heute zwei Dinger macht.
Ah, okay.
Ja, zum Querlegen bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Also eigentlich hast du recht. Sollte er nicht so eigensinnig sein, aber auf der anderen Seite, weißt du, wie oft wir Situationen haben, wo wir uns gegenseitig den Ball im 16er zuschieben und irgendwie ach nee, mach du lieber.
Ah, so komm, sieht's aus, Alex, auch genau. Verdient.
Da finde ich es auch gar nicht so schlecht, mal ein bisschen Egoismus an den Tag zu legen. Aber meine Meinung wird sich ändern, wenn er das im nächsten Spiel nicht macht und der Ball nicht reingeht.
Aber ich finde, die Eintracht braucht auch mal wieder einen Spieler, der so ein bisschen Arsch ist da vorne. Ein Arschstürmer, der selbst den Ball machen will, der im Endeffekt, Alex, du hast schon richtig gesagt, wir haben das teilweise, dass wir Tiki-Taka in deren Strafraum machen. Und das kann an sich dann überhaupt nicht mehr sein. Nochmal einen Pass suchen, dann traut sich wieder einer nicht. Es fehlen viel zu viel, es sind oftmals keine Abschlüsse aus der zweiten Reihe zu sehen. Finde ich sehr gut, dass wir mal jemanden haben wie Castaños, der jetzt sagt, okay, er nimmt die Verantwortung auf sich und knallt das Ding im Endeffekt dann auch mal selbst rein, ohne nochmal abzuspielen. Klar, wenn es gibt sicherlich Situationen, wo ich dann auch hier mich verfluche für diese Aussagen, die ich gerade mache. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, brauchen wir auch mal wieder so einen Spieler.
Na, wobei, Verantwortung übernehmen will er ja nicht, ne? Also Elfmeterschießen hat er ja gesagt, ah nee, lieber nicht.
Naja, gut, aber macht das Seferovic und das macht er ordentlich.
Ja, und was ihr gesagt habt, stimmt ja. Man, als Stürmer muss man ja auch Egoist sein. Ich will den jetzt auch gar nicht irgendwie vorverurteilen und ich habe ihn ja auch noch nicht oft spielen sehen. Das sind nur allgemeine Situationen, die ich oft so bewerte. Ich hatte oft bei Leverkusen das Gefühl, dass da der Kießling in der Mitte stand und verzweifelt ist, weil um ihn rum irgendwie nur Egoisten spielen. Mhm. Aber Castaños hat ja mit Seferovic auch einen Sturmpartner. Ich habe das Gefühl, ihm ist es egal, weil ich achte oft auf so Kleinigkeiten, wie wenn genau so eine Situation passiert, da muss man ja mal drauf achten, nicht nur, dass der Stürmer das Tor macht, sondern auch, wie derjenige, zu dem der hätte Ball kommen sollen, wie der sich da hält, wenn das Ding reingeht. Da gibt's oft Spieler, die gucken auf den Boden, laufen zum Mittelkreis, aber Seferovic hat hier beim 4-1 auch noch mitgejubelt und daran siehst du ja, okay, mir ist es scheißegal, wer das Tor macht, wenn du nicht den Ball nicht abspielen willst, ist kein Problem. Ich habe ihn dir in der ersten Halbzeit vorne hingelegt und ich glaube, Seferovic ist momentan unser allerwichtigster Spieler mit Radetzky. Nicht nur von seinen Vorlagen und Toren und was er alles macht, sondern auch von der Einstellung her, wie viel er läuft, wie viele Zweikämpfe er annimmt. Er gibt auch Anweisungen, er hat Castaños mitten im Spiel quasi immer gezeigt, hier, du musst da pressen, du musst da hinlaufen. Er nimmt, obwohl er erst ein Jahr hier ist, eine Saison bei uns gespielt hat, nimmt er schon die Leute mit und ich hoffe, dass er bei dieser Laune bleibt, weil dann kann er wirklich auch die Spieler da vorne mitziehen. Und wenn Castaños die ganze Zeit die Dinger macht in den Räumen, die Seferovic freigerissen hat, dann soll mir das recht sein. Es sollte keine Kritik sein, es sollte eher nur so ein Gefühl
ausdrücken. Finde ich aber super, was du über Seferovic sagst, weil, also was Ähnliches habe ich mir auch gedacht. Noch gar nicht so während dem Spiel, da war mir das gar nicht so bewusst. Nach dem Spiel ist mir das viel bewusster geworden, als dieser ganze Castaños-Hype so ein bisschen losging. Ne? Also Castaños wurde sowohl in der Bild als auch im Kicker mit deutlich besseren Noten bewertet als Seferovic. Er ist zum Spieler des Spieltags gewählt worden, wo ich mir denke, WTF, also keine Ahnung, gefühlte 10 Ballkontakte, 2 Tore gemacht. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, viele Anweisungen von Seferovic bekommen und einfach viel von seinem Spiel profitiert. Seferovic war für mich der viel größere Aktivposten, der viel griffigere Spieler auch, der viel mehr Präsenz gezeigt hat. Ja, und ja, derjenige, der jetzt 2 Tore gemacht hat, wird auf einmal Spieler des Spieltags. Also,
ja, das ist ja das genau der Maßstab, das. So? Ja, das ist aber doch das, was wir in den letzten Wochen immer wieder mal drin hatten. Der Fußball wird so oberflächlich teilweise beobachtet, weil genau dasselbe wie du habe ich mir auch gedacht. Castaños hat echt, wie gesagt, 2 Tore, alles super. Und 11 Meter rausgeholt, ist für die Statistik super. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie das Spiel gar nicht gucken. Also. Weil jetzt Spieler des Spieltags, Castaños, weiß ich auch nicht. Das hört wahrscheinlich, wenn man es liest, 4-1 gewonnen, 2 Tore gemacht und 11 Meter rausgeholt. Als Außenstehender, keine Ahnung, wenn es jetzt Hannover gewesen wäre, hätte ich auch gedacht, wow, wird schon ein geiler Dings gewesen sein. Aber wenn man wirklich die 90 Minuten gesehen hat, ist es, wie gesagt, für mich war Seferovic in dem Spiel besser als Castaños.
Aber du hast vollkommen recht, genau das ist es nämlich. Es ist nämlich diese Oberflächlichkeit, die oftmals betrachtet nur die Tore sieht oder auch die, was weiß ich, vielleicht maximal noch die Vorlagen, aber in der Regel eigentlich nur bei Stürmen nur die Tore. Und wenn dann einer 2 Tore in einem Spieltag geschossen hat, dann ist der schon ganz weit oben der Verlosung dabei. Ich finde es gut, dass ihr das Seferovic herausstreicht. Ich würde fast sagen, dass wir dann auch zum nächsten Themenkomplex, der nämlich wunderbar daran anschließt, geht, und zwar: Die beiden harmonieren so gut. Was machen wir denn jetzt mit Meier?
Ja, ich denke, an der Stille merkt man, dass keiner genau einen Plan hat, was jetzt zu tun ist. Ich weiß
es also nicht. Die Bild hat eben per Twitter die Frage in den Raum geworfen, wohin mit Meier? Mir sind ja, 2 Antworten eingefallen. Die eine war zum Friseur und die andere zu Darmstadt 98.
Du bist ganz schön fies mit dem Torschützenkönig der letzten Saison.
Ist dann aber halt auch wieder so ein bisschen die Frage, wie passt das dann, was wir vorhin ja schon bei Russ angesprochen haben? Du gibst dem Mann ein Amt in der Mannschaft, ja, und dann sagst du dann nach so 3 Spielen, eigentlich brauche ich dich nicht mehr, was ja vorher schon irgendwie abzusehen war, und schickst ihn dann woanders hin.
Also es wäre doch absolut sinnlos und ja, also es wär taktisch absolut unklug, nur weil Meier jetzt einigermaßen fit ist, ihn jetzt gleich in die erste Elf gegen Köln zu stellen. Wir müssen sehen, dass die Bundesliga ein Wettbewerb ist, ein Wettbewerb auch unter den Spielern eines Vereins, und da ist es einfach so, dass naturgemäß, weil halt 2 fitte Spieler da waren, die ihre Chance genutzt haben, die beiden in der Pole Position sind, und das ist natürlich ein Seferovic und ein Castaños. Da muss auch ein Alex Meier wahrscheinlich erst wieder herankommen und anschließen und seine Chance im Training und dann in Kurzeinsätzen suchen. Das ist zwar bitter für einen Meier, ist vielleicht auch nicht sein gewohntes Spiel, weil er ja in der Regel doch eher ein Spieler ist, der am Anfang spielen sollte, aber anders geht's nicht. Ich würde es nicht gut finden und würde es für ein fatales Signal halten, Meier jetzt zwangsläufig einfach reinzusetzen, nur weil er fit ist.
Das stimmt, Marvin. Und insbesondere, was ich rausstellen würde, ist, dass wir endlich die Flexibilität bekommen, die wir so lange vermisst haben und wo auch viele gesagt haben, okay, die Eintracht-Spiele sind so leicht auszugucken. Nach 5 Spieltagen kann jede Mannschaft das erkennen und gegensteuern. Gerade durch so einen starken Spieler wie einen Meier, der ja wirklich, wenn er fit ist, eine wirkliche Verstärkung auch auf verschiedenen Positionen sein kann, finde ich, ist eigentlich eine super Sache, dass der jetzt schneller wieder fit ist, als wir alle gedacht haben. Zumindest mal abwarten, ob es jetzt auch wirklich so weitergeht. Aber im Prinzip uns gerade die nötige Flexibilität, falls mal vorne auch einer von den beiden nicht mehr so spitze spielt. Jeder hat mal ein Tief. Brauchst du unbedingt eine zweite, dritte, vierte Taktik sozusagen? Und ich denke, da ist auf jeden Fall Meier ein ganz wichtiger Grundstein, den man da einsetzen muss.
Ja, aber ganz ehrlich, glaubt ihr dran?
Ja.
Glaubst du wirklich, dass er jetzt von Anfang an wieder spielt?
Ja.
Nur weil er jetzt fit ist. Okay,
ja.
Krass.
Nein. Das habe ich ja nicht gesagt. Sondern
nicht du, die Alex.
Also ich bin vollkommen eurer Meinung, habe ich ja auch eben gesagt. Ne? Für mich gehört Meier jetzt erstmal auf die Bank. Genauso wie das jeder andere Spieler gehören würde, kommt von einer Verletzung zurück, die auch noch sehr schwerwiegend und langwierig war und sitzt jetzt erstmal auf der Bank und wartet auf seine Chance. Ich fürchte aber, dass das nicht passieren wird und dass wir Meier vielleicht nicht gegen Köln, aber im Spiel drauf auf dem Feld sehen werden. Egal wie das Spiel läuft.
Würdet ihr vielleicht meinen, dass ein Meier eigentlich auch so ein situationsabhängiger Spieler ist, bei dem man vielleicht auch eher gegen schwere Gegner bringen kann, wo man vielleicht das Spielsystem variabel gestalten muss und nicht so zum Zug kommt, dass ich sage, also ich sag mal ganz platt gesagt, ein Spiel gegen Dortmund, da wäre Meier wahrscheinlich vielleicht mehr wert als bei einem Spiel gegen einen gleichwertigen Gegner, oder zählt das Argument für euch nicht?
Für mich hängt es eher vom Spielsystem ab. Wenn ich jetzt dran denke, wir spielen in 2 Wochen gegen Köln und Meier ist einigermaßen fit, ich würde sogar Meier von Anfang an stellen. Also, weil gegen Augsburg haben wir gesehen, wie Seferovic und Castaños auch spielen können. Also man darf jetzt nicht durchdrehen und sagen, wow, die haben Stuttgart in Grund und Boden geschossen. Man darf nicht vergessen, die hatten auch dort viel Platz. Also da war viel Platz für Castaños Anlauf zu nehmen und für Seferovic über den Flügel. Gegen Köln sah das nicht so aus. Da hatten die beiden, glaube ich, gar keine einzige Torchance. Ich erinnere mich nur an eine Torchance von Gereskia, dieser Kopfball.
Ja.
Und Eigner, glaube ich, noch. Und da könnte man schon meinen, dass vielleicht ein Alex Meier gegen eine Mannschaft wie Köln, die meiner Meinung nach ähnlich auftreten wird wie Augsburg, von der Defensivstaffelung her ähnlich kompakt stehen wird, mit 2 Sechsern wie Vogt und Lehmann. Dieses System ähnelt sich ja, und wir haben ja gesehen, dass es noch nicht entschlüsselt wurde. Und ich finde es gut, dass Meier wieder da ist. Mhm. Auf die 2 da vorne würde ich mich jetzt nicht komplett verlassen wollen. Und Meier ist einer, der, wenn wir so ein Spiel wie gegen Augsburg haben, der steht dann plötzlich da und plötzlich steht es 2-1 für uns und keiner weiß warum.
Ja, ja, ja.
Und dafür ist er ein Spieler. Es ist für mich kein Spieler, auf dem wir das System jetzt im Endeffekt auf die nächsten Jahre ausrichten sollten. Nur solange wir noch keine Lösung haben, irgendwie tiefstehende Mannschaften zu bespielen, bin ich noch froh, dass er noch da ist. Und man darf auch nicht vergessen, der wird, glaube ich, jetzt in der nächsten Zeit da allweil lang verletzt. Der wird nicht die ganzen Spiele durchziehen können, allein von seiner Kraft her. Vielleicht wird er jetzt unser Schweinsteiger werden, in dem Sinne, dass er nicht mehr immer die vollen 90 Minuten spielt und die anderen quasi, er lernt quasi die anderen an, sag ich mal.
Okay.
Hey, aber Meier ist ja auch kein typischer Ein- oder Auswechselspieler.
Das wollte ich gerade sagen.
Also du brauchst ja eigentlich, hast du ja bei Meier immer die Situation, dass du den 90 Minuten auf dem Feld stehen lassen musst, um danach zu wissen, ob er jetzt heute noch ein Ding gemacht hat oder nicht. Also den kannst du nicht zur 70. Minute auswechseln, weil du eigentlich immer dran glaubst, naja, egal wie kacke der spielt, der macht gleich noch ein Ding.
Ja gut, aber das ist doch perfekt für einen Einwechselspieler. Weil wenn du jetzt 90 Minuten auf dem Platz nicht siehst und er macht in der 80. Minute das Tor, dann lass ihn lieber 70 Minuten auf der Bank und dann kommt er rein. Weil er macht ja keine Tore, die wirklich aus dem Spielfluss passieren, sondern ich will keine Statistiken habe ich dafür, aber das ist ja wahrscheinlich derjenige in der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich, der fast 80% oder 90% seiner Tore mit dem ersten Touch quasi macht. Also sobald er den Ball annimmt, wird er wahrscheinlich viel zu nervös und verhaspelt sich. Das ist ja alles Kopfbälle direkt, Innenseite direkt ins lange Eck geschoben. Das sind alles so Tore, die, ja, wie gegen Hertha, da fällt ihm plötzlich der Ball vor die Füße, bam, ist das Ding drin.
Ja, naja, das ist
und solche Situationen können ja auch entstehen, wenn du vorher 70 Minuten auf der Bank gesessen hast. Also gegen Köln würde ich, um die anderen Spieler nicht zu verärgern, weil das darf man auch nicht vergessen, die haben jetzt hier in Stuttgart 4-1 gewonnen, da kannst du nicht einfach sagen, Castaños, vielen Dank, Spieler des Spieltags, du sitzt jetzt wieder auf der Bank, der Baba ist jetzt wieder da.
Aber genauso ist es meiner Meinung nach mit Abraham passiert.
Ja, genau. Das denke ich auch. Das Abraham, das war eine ähnliche Situation.
Ja, gut, stimmt.
Das ist richtig.
Wir haben gesagt,
das zieht natürlich aber nicht so viel Hype als Abwehrspieler, weißt du?
Also nee, genau. Das ist ein guter Vergleich im Endeffekt, Alex. Denn daran kann man schon ablesen, wie vielleicht auch ein Armin Fee tickt. Ne? Und das muss man dementsprechend bewerten. Ich bin auch gespannt, wie es weiterläuft.
Ich glaub, selbst wenn wir hier heute Armin Fee zu Gast hätten, könnte er uns noch keine 100%ige Aussage machen. Weil
er es nicht will.
Ja, man kann es auch nicht. Also was willst du denn machen? Also du kannst ja jetzt, wir können jetzt nicht sagen, Alex Meyer, vielen Dank, wir haben neue gefunden, mach's gut, ciao. Sondern er ist ein verdienter Spieler, er hat Riesenqualitäten. Und man muss schauen, wie man das hinkriegt und ob man irgendwie in der Mannschaft eine Lösung findet. Und ich habe auch, weil die Frage hat, das war ja klar, dass das auftaucht. Und vielleicht kann man ja auch irgendwie ein System etablieren, dass man, wo alle drei spielen können. Und wo wir dann wirklich, ich habe einen lustigen Tweet bekommen, dass einem das sehr gut gefallen hat, diesen Kommentar, den grüße ich an dieser Stelle. Dann machen wir wirklich so eine Busquets-Nummer. Dann haben wir wirklich einen Sechser und haben zwei Achter und vorne drei Leute. Und dann kann der Meier, Kasanis und Seferovic können rumlaufen, wie sie wollen. Dann reden wir darüber, dass Aigner sich umstellen muss, dass er entweder mit Stendera auf der Acht spielen muss oder rauskommt. Haben wir das nächste Problem. Und ich bin in der Situation froh, dass ich nicht Armin Fee bin, weil abschreiben würde ich den Alex Meyer auf gar keinen Fall.
Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass es da so eine Dreierlösung gibt. Ich gehe schon davon aus, dass es weiterhin mit zwei Leuten im Sturm passieren wird. Und ich glaube, dass damals die Entscheidung, Alex Meyer als Kapitän zu setzen, eine zusätzliche Legitimation auch ist, ihn jederzeit reinstellen zu können. Das heißt, wenn ein Lucas Stadios mitbekommt, okay, der Alex Meyer ist wieder fit und er ist halt auch der Kapitän, dann spielt er auch und dann ist das eine automatische Legitimation, glaube ich schon, um die ganze Situation einfach, um dem ein Argument mehr zu verleihen. Ja, also insofern, ich habe am Anfang unseres Gesprächs nicht davon nicht gedacht, dass Meyer wahrscheinlich in den nächsten Spielen spielen wird. Mittlerweile scheine ich doch überzeugt zu sein, dass es doch so kommt.
Ich möchte nur noch mal fürs Protokoll sagen, dass ich glaube, dass das so kommt, ist aber nicht für gut heiße. Ja. Dass das jetzt hier unterm Strich bei rumkommt, Podcast fordert Alex Meyer in nächstem Spiel.
Bei mir ist es genau andersrum. Ich glaube, es kommt nicht so, aber ich würde es für gut heißen.
Sehr gut. We agree to disagree. Das ist right. Gut. Ja, und im Endeffekt kommt es sowieso anders. Wir haben unseren.
Es ist im Endeffekt besser, als wenn wir gerade überlegen müssten, welche Graupe wir noch von der Bank bringen könnten.
Ja, also, natürlich. Das ist ein Luxusproblem und wir können froh sein, dass der One-Touch Fußballmagier Alex Meyer, der mit mehr Ballberührungen den Ball wahrscheinlich vertändeln würde, wie der fit ist, ja. Und dann muss man das auch mal so nehmen. Und es ist schön, dass wir diese Optionen offensiv haben, weil defensiv, und das ist vollkommen richtig, der Basti hat das vorhin schon angesprochen, in der Defensive, auf der Rechtsverteidigerposition, sieht es nämlich ganz anders aus.
Genau, von daher, ich wollte es gerade eben schon sagen, Basti, da du gesagt hast, du glaubst nicht dran, dass das passiert, würdest dich aber freuen. Kann ich dich beruhigen? Ich wette sogar ganz viel Geld auf meine Fußballinkompetenz, die
schon
ich.
Das hat ja beim ersten Mal so gut funktioniert.
Nee, ich wollte eigentlich nur auf das erste Mal
langsam.
Ich wollte nur auf das erste Mal raus. Ich wollte nicht schon wieder eine neue Wette anbieten. Also. Ich wollte nur sagen, dass ich das sogar tue, um meine Inkompetenz zu beweisen. Ich werde nicht mehr Geld darauf wetten, sondern einfach nur wie früher eine große Fresse im Podcast haben.
Back to the roots quasi.
Sehr sympathisch. Aber was meint ihr denn jetzt, Rechtsverteidigerposition? Jetzt haben wir ja dieses Problem, Chandler ist jetzt verletzt. Ja, das wird auch jetzt eine ganze Weile dauern. Der ist oder wurde jetzt operiert. Auf der Rechtsverteidigerposition hat ein Transfer von Sebastian Jung nicht geklappt. Auch, wie gesagt, wenn die Alex es schon eigentlich vorhergesagt hat und Basti ganz heiße Informationen hatte, dass die Person sogar schon in Frankfurt gesichtet war.
Ey, ich war mir am Samstag, ich war mir so sicher, ne? Also gerade nach der Verletzung von Chandler dachte ich mir, bam, das ist jetzt das allerletzte Argument, was wir brauchen. Meniskusriss kannst du im Prinzip auf zwei Arten behandeln. Entweder du schneidest so das Stück, was eingerissen ist, weg. Dann bist du in zwei Wochen wieder fit als Profisportler. Oder du nähst die Stelle. Dadurch, dass sie halt nicht durchblutet ist, dauert es halt super lange, bis das heilt. Damit ist er sechs Wochen weg von der Bildfläche. Ist also jetzt keine Larifari-Verletzung. Kann ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie man es halt angeht. Und ich dachte mir halt, wir müssen jetzt auf jeden Fall zuschlagen und die logische Konsequenz ist ja einfach Sebastian Jung zurückzuholen. Also für den hätte ich auch tatsächlich nochmal 2-3 Millionen in die Hand genommen.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, das hättest du wahrscheinlich auch machen müssen. Ich meine, wenn du in so einer Situation bist, da wird natürlich der...
Ja, ist ja auch Bums, dann hat er uns am Ende 500.000 Euro gekostet. Schließlich haben wir ja auch 2,5 Millionen für ihn bekommen. Und wenn wir jetzt 3 Millionen für ihn ausgegeben hätten, um ihn zurückzukaufen... Jo, wäre jetzt zwar ein bisschen doof gewesen, aber dann hätte uns Sebastian Jung in seiner Karriere mal 500.000 Euro gekostet.
Ja.
Muss man ja auch so mal rechnen.
Ja, das die haben bestimmt einfach nur keine Zeit gehabt, ans Telefon zu gehen, dann so viele De Bruyne, Perisic und Dantes und Draxler-Leute da telefoniert. Ich glaube, wenn du da angerufen hättest und gesagt, ey, Entschuldigung, ganz hin angestellt, wir wollen den Sebastian Jung haben, dann hat der Alois wahrscheinlich gesagt, hier stell dich mal ganz hin an.
Ja,
die, der hat mir gemoschelt, der Harry hier aus Frankfurt.
Cool, ich hätte gerne Sebastian, wen?
Wer ist das denn?
Für so wenig Geld gebe ich eigentlich ans Telefon.
Ja, ich glaube schon, dass der wirklich nicht relativ weit oben in der Aufgabenhierarchie stand eines Klaus Allofs, weil im Endeffekt ist es aber auch trotzdem so, dass der Sebastian Jung auch innerhalb der Mannschaft kein Standing hat. Also das scheint so oder so eine schwierige Situation für ihn zu sein. Ich glaube aber weiterhin, dass wir anscheinend so mit Plastikclubs nicht so die beste Verhandlungsposition haben. Also Wolfsburg ist mir schon öfter mal ein bisschen negativ aufgefallen und diese ganz strikte Abwehrhaltung von Klaus Allofs, dass im Sommer ein Transfer von Sebastian Jung nicht auch gerade nicht zur Eintracht angedacht ist, lässt mich doch ein bisschen wenig ratlos zurück.
Aber bis jetzt haben wir ja echt viele und gute Transfers mit Wolfsburg gemacht. Und eigentlich glaube ich, dass Klaus Allofs und Heribert Bruchhagen ganz gute Weinfreunde sind. Und ansonsten, mein Gott, der hatte ja auch die Muße gehabt, ans Telefon zu gehen, wenn der Gummi HSV anruft und nach Aaron Hunt fragt, der ja eigentlich in identischer Position zu Sebastian Jung ist. Ne? Absoluter Wunschspieler von Klaus Allofs gewesen. Klaus Allofs war in seiner Werder Bremen-Zeit ständig an Sebastian Jung dran, hat sich nicht geändert, nachdem er zu Wolfsburg gegangen ist. Aaron Hunt, großer Lieblingsspieler von Allofs bei Werder Bremen, hat ihn sofort nachgeholt. Da hat er dem Transfer ja auch zugestimmt nach eigentlich einer fast gleichen Entwicklung, die Aaron Hunt bei Wolfsburg zurückgelegt hat oder durchgemacht hat.
Eigentlich hast du recht, aber dann kann es ja nur an uns liegen. Weil ich glaube, Bruchhagen hat ziemlich früh schon gesagt, vor dem Deadline-Day, wie Sky das schön genannt hat, dass Jung frühestens im Winter wiederkommt. Und der Herr Fischer hat, glaube ich, auf der Waldbühne auch irgendeinen Kommentar rausgehauen, nachdem er sich über Leipzig aufgeregt hat, dass der Bub bald wieder hier spielen wird. Für mich klang das alles so, als wäre das schon sicher im Winter. Hab aber nicht verstanden, warum erst im Winter. Also von beiden Seiten nicht.
Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn du dir mal anguckst, wer momentan auf der Rechtsverteidigerposition bei Wolfsburg spielt.
Ja, Trash.
Manchmal.
Ja.
Ist ja auch kein gelernter Rechtsverteidiger. Sind ja eigentlich eher auch Offensivkräfte, ne? Die normalerweise schon rechts zu Hause sind, aber eher viel weiter vorne. Und eigentlich ist im Kader, weiß ich nicht, außer im Jungen, kein gelernter Rechtsverteidiger mehr.
Vielleicht liegt es daran. Vielleicht hat er gesagt, ey, wir haben so viel mit Draxler, De Bruyne zu tun, Jungs. Seid mir nicht böse, um diese Baustelle kümmern wir uns im Winter. Vielleicht verpflichten die einen auch irgendwie, haben die schon einen, den die im Winter haben können. Haben gesagt, bis dahin muss er noch bleiben. Gut, da geht die Ablöse runter. Wir haben gedacht, wir machen die Hinrunde noch mit Chandler. Dass er sich jetzt verletzt hat, sich auch behindert.
Ja.
Aber trotzdem, gut. Injovski ist trotzdem noch da, man darf es nicht vergessen. Und er hat es nicht schlecht gemacht. Der ist jetzt zweimal eingewechselt worden und ist zwar zweimal gut gespielt. Die paar Spiele können wir vielleicht mit ihm noch überbrücken und mit Hasebe, was weiß ich was, aber.
Wir haben ja auch immer noch Gerätziger, ne? Also der hat.
Habe ich auch irgendwo gelesen, dass jemand den vorgeschlagen hat als Rechtsverteidiger? Hat er das schon mal gespielt, oder?
Ja. Leider nicht sehr gut.
Kinzombi, was spielt der? Das Linksverteidiger oder Innenverteidiger? Ne?
Innenverteidiger. Kinzombi ist Innenverteidiger, ja.
Hat aber auch mal Außenverteidiger gespielt irgendwann.
Hat er auch.
Ich glaube, er hat auch mal auf rechts gespielt, genau.
Auch in der U3, in unserer U23, okay, die es damals noch gab, hat er das auch mal gemacht. Also, schon.
Keine Ahnung. Dortmund hat ja das ähnlich gemacht. Die haben, glaube ich, auch Ginter auf rechts gestellt als Innenverteidiger. Vielleicht können wir das mit Russ ausprobieren. Auch wenn das eine sehr absurde Idee ist. Das sollte jetzt nicht so rüberkommen, als wenn ich das ernsthaft vorschlagen will, sondern es soll einfach nur meine Ratlosigkeit widerspiegeln, weil selbst wenn Chandler sich nicht verletzt hätte, ich hätte Hasebe vor der Saison gedacht, okay, das ist von denen, die da zur Verfügung stehen, noch der Beste. Nach den ersten drei Spielen jetzt muss ich sagen, okay, das klappt doch nicht. Und ja, jetzt müsste mir die am wenigsten schlimmste Kröte schlucken, das wäre für mich Injovski.
Ja. Aber Basti, du hast doch recht, die Nationalmannschaft hat aber auch schon mit 4 Innenverteidigern hier hinten gespielt. Warum nicht das mal probieren, wenn das eine Möglichkeit wäre? Obwohl wir natürlich dann jetzt wieder dazu kommen, haben wir ja schon letzte Woche oder vorletzte Woche drüber gesprochen, eigentlich hätten diese Überlegungen schon lange in der Vorbereitung passieren sollen und nicht jetzt, wir sind beim dritten Spieltag und jetzt haben wir ungünstige Verletzungen, obwohl Chandler sich ja die ganze Zeit schon nicht irgendwie so richtig überzeugen und durchsetzen konnte, ist natürlich ein bisschen mistig gelaufen. Aber jetzt müssen wir auch schnellstmöglich eine Situation finden, damit wir da eine, ja, Injoski finde ich nämlich auch an sich, hat seinen Job bis jetzt nicht schlecht gemacht.
Ja, also wenn ihr unbedingt einen Innenverteidiger auf den Flügel stellen wollt, dann nehmt bitte Abraham. Also wir müssen ja nicht den langsamsten Innenverteidiger, den wir haben, auf die einzige Position in der Verteidigung stellen, wo man eine gewisse Schnelligkeit einfach braucht.
Da hast du recht, ja.
Also ich glaube, in der Innenverteidigung fällt die Bequemlichkeit von Russen nicht ganz so stark ins Gewicht, obwohl sie da auch auffällt. Aber ich glaube, auf rechts wäre das ein Desaster.
Also ich will aber ganz kurz...
Ich will nicht, dass die Hörer denken, dass das mein ernst gemeinter Vorschlag ist. Also Russ auf der Rechtsverteidigerposition wäre wahrscheinlich das Allerschlimmste. Dafür hat er weder die Schnelligkeit, noch die Technik, noch die Übersicht, noch die Flankenfähigkeit. Also das sollte eher meine Verzweiflung ausdrücken. Das war ein Scherz. Das muss man in heutigen Zeiten, muss man das ja immer klarstellen.
Nein, du hast das jetzt gesagt. Die Essenz von diesem Podcast wird sein, dass ich gesagt habe, dass Alex Meyer im nächsten Spiel dabei sein muss und du gesagt hast, Russ muss auf die Rechtsverteidigerposition.
Das fasst es eigentlich sehr schön zusammen. Vielen Dank.
Gesagt ist gesagt.
Sehr gut, dann
Titel der aktuellen Folge.
Wahrscheinlich wird das die einzige oder erste Folge werden, für die wir sogar einen Preis bekommen, weil jemand die Zusammenfassung liest.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen zu Ken Zombie. Der hat nicht bei der Eintracht U23 gespielt, sondern bei der U19 von Mainz, wo er mal zeitweise als Rechtsverteidiger aufgelaufen ist, aber ist auch nicht seine Stammposition, das ist schon die Innenverteidigerposition. Und jetzt zu einer ganz anderen Option, die ich mir irgendwie noch ein bisschen überlegt habe, wobei ich da auch relativ unsicher bin. Wir haben ja auf der linken Seite haben wir momentan zwei, die eigentlich gehen könnten. Ne? Also gehen, meinte ich, mit spielen könnten. Da ist der Bastian Otschipka und hinten ist Schad der gute Konstant Jagbar mit den Hufen. Wäre das denn eine Option, dass wir einen der beiden Flügelflitzer auf der linken Seite nach rechts stellen?
Boah, das ist eine gute Frage. Das ist echt eine sehr gute Frage. Vielleicht sollten wir den Tobi Escher von Spielverlagerung einladen, was für Auswirkungen das hat, wenn du einen Linksfuß auf rechts stellst, weil Lahm hat ja das umgekehrt mal gemacht.
Genau, ja.
Boah, ist eigentlich, wenn man überlegt, ja, da gehen ja halt die Flanken auch so ein bisschen ab. Also,
ja, das stimmt.
Ist ja so dieses, dann müsste einer, wenn er dann da spielt, nach innen ziehen oder nochmal einen Haken machen und dann so flanken, gut.
Da müsste er sich halt aufs Defensive spezialisieren und müsste halt die Bälle dementsprechend einfach nur weitergeben. Ne? Im Defensiven kann
kommt es... Kommt auch jeden auf den Gegner an. Ne?
Ja, genau. Im Defensiven kann es für meinen Dafürhalten durchaus gut funktionieren, gerade wenn du halt sagst, okay, auch Tipka setze ich nach rechts. Der hält die Seite dann defensiv dann trotzdem ganz gut dicht. Ne? Dann muss er halt die Bälle weiter nachher zum Eigner geben, der allein dann dafür verantwortlich ist, die Flanken reinzuschlagen. Also da muss ich schon im System ein bisschen was ändern. Ne? Aber an sich... war das jetzt eine Option, die schon ein bisschen weit hergeholt ist. Ich denke, die naheliegendste wird auf jeden Fall sein, Injovski als definitiv als Rechtsverteidiger einfach einzuplanen. Ich glaube, alles andere macht auch wenig Sinn. Also ich glaube nicht, dass es mit vier Innenverteidigern gespielt wird. Ich denke schon, dass Injovski, der auch immer in den letzten Partien wirklich gebissen hat und wirklich den Willen hat, hier dauerhaft mal seine Möglichkeiten zu bekommen, dass er die auch jetzt bekommen wird, oder?
Ja, aber er hat ja in Stuttgart, ist er ja reingekommen, aber hat auf der 6 gespielt und Hasebe war schon wieder Rechtsverteidiger.
Ja, wenn Armin Fee einigermaßen Augen im Kopf hat, kann er das nicht nochmal glaubhaft durchziehen. Denn Hasebe ist auf der Rechtsverteidigerposition unter Ferner Liefen, da verliert er komplett an Qualität, an der Qualität, die in der letzten Saison ausgezeichnet hat. Und ich bitte einen Armin Fee von solchem Versuch einfach jetzt auch Abstand zu nehmen.
Dann lieber mit Dreierkette.
Ich bin da noch ein bisschen anderer Meinung. Also zum einen war es auch letzte Saison so, dass Hasebe sehr, sehr lange gebraucht hat, um in die Saison reinzukommen. Also erinnert euch an die Podcasts, die wir gemacht haben, wo ich immer gesagt habe, boah, Hasebe, mein Wunschtransfer und am 1., 2., 3., 4., 5. Spieltag immer sagen musste so, ja, doch nicht so geil. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es diese Saison ein bisschen ähnlich verläuft, weil egal auf welcher Position er spielt, wie der Basti ganz am Anfang schon gesagt hat, auf der 6 hat er jetzt auch nicht so überzeugt. Ne? Letzte Woche hat er haarsträubende Fehlpässe eingespielt.
Ja.
das war jetzt auch nicht so geil. Und das Geile an den Jovski war halt einfach wieder reingekommen ist, das war halt echt, als hättest du den kleinen Terrier von der Leine gelassen.
Mhm.
Und von daher war der in dem Spiel auf der Position zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und Hasebe hinten auf der Rechtsverteidigerposition ja, eigentlich auch, weil ja, da ist nachher auch nicht mehr viel gegangen. Da konnte das ist jetzt viel gemeiner, als es eigentlich sein soll, aber da konnte halt auch nicht mehr viel verkehrt machen. Also
okay.
Er hat ja auch die zweite Halbzeit hat er ja ordentlich hinter sich gebracht. Das war jetzt keine Glanzleistung, aber war ja schon okay.
Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist, wenn wir so eine gewisse Asymmetrie in unserem Spiel haben. Also wenn Stendera ist ja jetzt auch auf links gestellt worden. Und da hat er mit Oczipka einen ziemlich offensiven Verteidiger an seiner Seite. Das heißt, er kann auch selber mal in die Mitte ziehen. Wenn wir das jetzt auf rechts so haben, dass Iniowski oder Hasebe da spielen, dann sollten die es vielleicht so einstellen, dass dann der Eigner trotzdem nicht nach innen zieht, sondern da den Platz lässt für Seferovic und Castagnas. Und dass wir halt anders spielen. Dass es links so ist, dass der Linksverteidiger, dass er mitzieht und der linke Mittelfeldspieler dadurch in die Mitte kann, was Stendera ja auch zugute kommt, und das rechts halt nicht machen. Weil ich glaube nicht, dass wir von Iniowski oder Hasebe irgendwelche Mordsflanken erwarten dürfen. Von daher geht das auch gar nicht. Du hast keinen Oczipka rechts momentan. Was defensiv vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, weil Oczipka teilweise auch ziemlich merkwürdige Stellungsfehler macht. Aber ja, ich glaube, der Dennis hat es vorhin angesprochen. Da sowas hätte man in der Vorbereitung sehen müssen, mein Gott. Also, wir stehen jetzt hier mit einem Problem,
ja,
was trotzdem, wo man sehenden Auges reingelaufen ist, weil die Verletzung von Chandler kommt zwar jetzt überraschend, trotzdem hat man gesehen, dass er A, noch nicht ganz fit ist und B, war er eh nicht als die Lösung eingeplant. Da frage ich mich, gut, A-Lösung sollte angeblich Hasebe gewesen sein. Was ist dann die B-Lösung gewesen? Die
aber jetzt ganz ernst, da haben wir doch auch schon drüber gesprochen. Ne? Also wir haben uns doch auch schon gefragt, was ist da hinten auf rechts los?
Ja, unsere eben,
Lösung wäre halt gewesen Sebastian Jung. Ne? Also
genau.
Dass
oder Chandler, jemand anders von mir aus.
Genau, dass Chandler nicht unser erster Rechtsverteidiger ist, ist halt nun mal klar. Und dass Hasebe nur eine Notlösung ist und eigentlich auf die Sechs gehört, haben wir auch die ganze Zeit gesagt. Also
ja.
das war tatsächlich ein Problem, das war vorhersehbar. Und selbst wenn Chandler sich nicht verletzt hätte, hätten wir trotzdem keine 1A-Lösung für die Position gehabt, sondern wir hätten zwei 1B-Lösungen gehabt.
Ja, das stand schon direkt nach der Saison fest, dass die Position irgendwie auch neu besetzt werden muss. Das gehört ja auch zu den Aufgaben dazu, dass man in eine Revision geht und nochmal genau schaut, was kann man zur kommenden Saison verbessern. Und da war die Rechtsverteidigerposition definitiv eine Erneuerung bedarf, ja. Das hat man nicht genutzt. Jetzt hatten wir halt die Low-Budget-Variante für gar keinen Rechtsverteidiger und probieren es mit den eigenen. Das hat bislang halt wirklich nicht so gefruchtet. Ja, das könnte man theoretisch auch als perspektivischen Fehler der Eintracht sehen, da nicht früh genug jemanden verpflichtet zu haben. Ich denke, Geld hätten wir gehabt. Man hat sich, glaube ich, schon irgendwo auch auf Sebastian Jung festgelegt intern. Das ist jetzt nicht zustande gekommen. Ich finde es immer noch schwierig, dass man da nicht nachgelegt hat. Ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass wir bis zum letzten Tag des offenen Transferfensters uns da nochmal verstärken. Aber jetzt ist es zu spät.
Ja, aber vielleicht gab es ja tatsächlich irgendwie so ein Deal, dass der Alofs gesagt hat, hier Harry, warte mal bis zum Winter, dann kriegst du ihn umsonst. Wenn du ihn jetzt haben willst, dann musst du mir 5 Millionen Euro geben, weil wir haben nichts anderes. Keine Ahnung, vielleicht ist ja tatsächlich so ein Kuhhandel dahinter, was ich halt kacke finde, weil das geht ja jetzt echt, sowas kannst du machen, wenn du irgendwie eine Position schon doppelt besetzt hast und noch ein Backup suchst, da kannst du dich auf sowas einlassen und sagen, naja gut, ist ein überschaubares Risiko, machen wir das, aber wenn du deine 1A-Lösung, keine Ahnung, weil war denn mit den Trapp-Millionen gewinnbringend anlegend für 0,5% bei der Deutschen Bank oder was?
Ein Kuhhandel kann doch kein Verein machen, der immer mit einem Bein in den unteren Tabellenregionen schwebt. Also wenn du wirklich sowas ernsthaft planst, dann musst du mit dem Klammersack gepudert sein, denn eine Position, eine solch markante Position wie die Rechtsverteidigerseite nicht adäquat abzudecken, ist für einen Verein wie die Frankfurter Eintracht möglicherweise fatal, und dann bringt uns, wenn alle Stricke reißen würden, wenn alles total dramatisch wäre, wird es uns dann auch nichts mehr bringen, dass wir im Winter einen neuen Neuzugang bekommen, wenn wir bis zur Hinrunde schon so viele Punkte gelassen haben, dass es eh noch kaum aufzuholen ist. Ich dramatisiere das Ganze jetzt, aber.
Nee, finde ich gar nicht. Ich finde, das ist genau das Richtige, was du sagst.
Wenn man vor allen Dingen ein Neuzugang, überlegt, der dann auch fast ein Jahr lang nicht mehr gespielt hat. Ne? Das
richtig,
darf man ja dann auch nicht vergessen.
Ist ja dann quasi erst zum nächsten Sommer, ist ja dann erst eigentlich ein richtiger Neuzugang. Also. Und wie der Marvin es eben gesagt hat, ich finde gar nicht, dass du übertreibst, weil umso mehr ich drüber nachdenke, umso fahrlässiger ist das. Wir sind quasi, wenn man es so sieht, ohne Rechtsverteidiger in die Saison gegangen. Ja. Jetzt mal wirklich so gesehen. Ignowski ist kein richtiger Rechtsverteidiger, Hasebe ist keiner, Medojevic ist keiner. Chandler hat die ganze letzte Saison wirklich nicht überzeugt, was man auch gesehen hat. Da muss man auch kein Experte sein. Und der ist noch beim Goldcup gewesen. Das heißt, ich weiß, im Frühjahr weiß ich schon, okay, nächste Saison müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen, weil selbst wenn wir Sebastian Jung kriegen, sollten wir über kurz oder lang eh noch einen holen, trotzdem, als Sebastian Jung Ersatz. Das kann von mir aus jetzt dann Chandler sein, wenn es wirklich klappt. Aber wie kann man denn so mit dem, was hast du vorhin gesagt, Klammerbeutel gepudert sein, ohne Rechtsverteidiger in die Saison zu gehen? Also umso mehr ich darüber nachdenke, umso unfassbarer ist es eigentlich.
Was ich mir da vorstellen könnte, ist, dass eventuell wieder, wie wir es auch schon im letzten Podcast gesagt haben, die schwachen Gegner in der Vorbereitung uns ein bisschen, ja, so ein bisschen geblendet, ja, oder auch die Sicht so ein bisschen verschönert haben. Ach ja, ein Hasebe, der spielt ja super auf rechts. Ach je, da können wir auch in der Bundesliga mit dem Hasebe rechts spielen. Es ist so ein bisschen, das könnte schon auch problematisch sein, dass einfach die schwachen Gegner diese Situation natürlich auch überhaupt nicht so konsequent ausgenutzt haben, wie das gute oder zumindest nicht total schlechte Bundesligisten ausnutzen. Denn die spielen dann mit schnellen Spielern über die Außen, dann insbesondere über unsere rechte Seite. Und da haben wir ja gesehen, ein Hasebe ist dann nicht unbedingt der Beste dafür, was in den Testspielen so wahrscheinlich nicht so deutlich wurde.
Ja, das kann schon gut sein. Das kann auf jeden Fall ein Indikator, sage ich mal, in die falsche Richtung gewesen sein. Aber spätestens nach den ersten Bundesligaspielen hätte dir doch ein Licht aufgehen müssen. Und auch danach wurde nicht adäquat nochmal nachgegangen. Ja, also das ist, also wie gesagt, ich finde es immer noch fahrlässig, dass da kein Ersatz geholt wurde. Du hattest eine.
Hallo.
Marvin? Hallo?
Jetzt hat er sich so in Rage geredet.
Die Leitung geplatzt.
Vom Stuhl gefallen, Mikro runtergerissen. Junge.
Ja. Gut, aber Marvin hat natürlich recht. Man hat jetzt noch Zeit, in der Bundesliga das zu machen.
Das war jetzt zweimal in der 45. Minute, musste mir das zweimal korrigieren, jetzt in Stuttgart zum dritten Mal.
So ist es ja.
Also, sorry, da muss man wenigstens einen Plan irgendwo ganz unten in der Schublade haben, zu sagen, okay, und wenn wir wissen, wir holen Jung im Winter sicher, dann leihe ich halt einen aus für ein Jahr.
Also, so ist es ja. Es hätte ja etliche Varianten gegeben, wie wir schon gesagt haben, selbst wenn es Jung nicht ist. Und außerdem muss ich auch sagen, gut, was gibt es für Begründungen, warum das mit einem Jungen erst im Winter klappen könnte? Gut, vielleicht haben die gesagt, wir können jetzt nicht den kompletten Kader hier aufgeben, wir spielen immerhin Champions League nächstes Jahr, müssen wir gucken, dass wir vielleicht da auch mal wieder die Leute, die jetzt nicht mal auf der Bank saßen, sondern nur Tribüne, dass die wieder mal in den Kader eingeführt werden. Aber macht alles für mich auch keinen Sinn. Und so ein Spieler hilft uns definitiv nicht direkt weiter, wenn wir den im Winter bekommen, habt ihr ja auch vorhin schon gesagt. Der braucht Zeit, sich wieder ans Spielen zu gewöhnen, muss man wirklich so sagen. Also meiner Meinung nach wirklich fatal, was die Eintracht da wieder betreibt. Und das hat mittlerweile auch so ein bisschen System, denn ich erinnere mich noch an grauenvolle Zeiten. Ach, wir haben keinen Innenverteidiger. Naja, genau, die werden ja Ricardo irgendwann Clark fit. War das, ja, Wahnsinn, genau, wo du wirklich denkst, seid ihr denn eigentlich total verrückt?
Bei dem Spiel war ich da haben wir in Hamburg gespielt und da hat der Bruchhagen noch gesagt, na, ist zu teuer für Agi, irgendwie 2 Millionen. Und da haben wir wirklich mit Ricardo Clark in Hamburg gespielt und haben da verloren gegen eine unfassbar schlechte Hamburger Mannschaft.
Ja, ist grauenvoll.
So, das passt halt leider alles irgendwie zum Bild der Eintracht, was man sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir kommen von dem Thema irgendwie nicht weg.
Nee, gell? Weil es taucht immer wieder auf. Es taucht in immer in kleinen Sachen irgendwelche. Weil man hätte ja wirklich, wenn man wirklich weiß, man holt Jung im Winter und wie der Dennis es richtig gesagt hat, dann ist er ja auch nicht sofort eine Option, weil er hat die ganze Zeit nicht gespielt und er muss auch wieder reinkommen. Dann leiht man echt einen aus für ein Jahr und das muss ja auch nicht aus Deutschland sein. Dann holt man halt, keine Ahnung, aus Italien oder irgendwoher aus Holland einen, der einigermaßen Rechtsverteidiger spielen kann. Das ist natürlich eine schwierige Position auf dem Transfermarkt, aber wie wir das jetzt gemacht haben, wie du es gesagt hast vorhin, In diesen Vorbereitungsspielen hat man dann viel in der Rundschau gelesen. Ja, ich habe auch mal mit Dojevic da ausprobiert, der hat das gut gemacht. Injovski hat das gut gemacht. Hasebe macht das auch gut. Das hat sich so angehört, als wenn wir uns gar nicht entscheiden können, welcher super Rechtsverteidiger wir aufstellen sollen. Und jetzt stehen wir da. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Ich glaube, unser Problem ist einfach so, das Typische, was wir schon immer haben, wir haben uns auf einen Namen da festgesetzt, egal aus welchem Grund, ja, und sind für den nicht bereit, als mehr als irgendwie 2,5 Millionen zu bezahlen. Und jetzt drückt der Alofs auf der anderen Seite und sagt von wegen, du, ich habe jetzt gerade für den Kram keine Zeit, es sei denn, du legst hier irgendwie 3,5 hin, und dann hat Herr Rebert gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht.
So, nichtsdestotrotz müssen wir natürlich jetzt sagen, Mund abputzen, weitermachen. Wir müssen mit den Leuten jetzt arbeiten, die uns zur Verfügung stehen, die wir einsetzen können. Und ich denke, da werden wir nicht um Injovski rumkommen.
Ich auch nicht. Ich finde auch, er hat jetzt auch mal 2 Spiele verdient. Und man muss auch mal gucken, wir können jetzt nicht gegen Köln in der 45 Minute schon wieder wechseln. Also ist das jetzt die neue Taktik, um den Gegner zu verwirren, dass wir jetzt ständig... Alle Rechtsverteidiger spielen nur 45 Minuten und dann wird irgendwas gewechselt. Also.
Früher haben wir uns beschwert, dass so wenig gewechselt wird. Ja,
das und auch immer so gewechselt spät, ne?
Genau, stimmt. Wahrscheinlich ist es direkt schon darauf. Ja. Naja, man darf nicht vergessen.
Naja gut, aber unterm Strich, ne, bin ich eigentlich ganz positiv jetzt gestimmt. Ne? Wenn ich mir anhöre, wie negativ wir unterwegs sind, kann es ja eigentlich nur bedeuten, genau, dass wir dieses Jahr Deutscher Meister werden.
Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Das ist wahrscheinlich der einzige Podcast in Deutschland, der nach einem 4-1 Auswärtssieg genau noch so redet.
Genau, einstelliger Tabellenplatz nach dem dritten Spieltag. Genau. Ich glaube, 4 Punkte geholt. Ja. 4-1 in Stuttgart gewonnen. Und bei uns ist einfach
alles scheiße. Ah ja, der Hesse, gell? Der Hesse ist so.
Ja, sonst hat man sich immer beschwert, wir wären mit zu viel Euphorie unterwegs und würden uns permanent drüber aufregen, warum wir nicht in die Euroleague kommen. Jetzt machen wir es mal andersrum, dann ist es auch wieder keinem recht. Naja.
Wer weiß.
Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht?
Geht mir voll auf den Sack. Mir geht diese Mannschaft auf den Sack.
Für die Eintracht Pause auf den Sack. Also ich glaube, für die Eintracht ist es gar nicht so schlecht. Also dieses Chaos, was da in Abwehr gerade ist. Und vor allen Dingen sind wir jetzt mit 3 Punkten und 4-1 in die Länderspielpause gegangen. Das ist gar nicht so schlimm. Da können die Leute
oder wir haben neue Spieler, die irgendwie auf den letzten Drücker irgendwie gekommen sind. Ja, jetzt sich gerade so mal 3 Spiele mit der Mannschaft irgendwie integriert haben. Ja, eigentlich riesig was aufholen müssen. Und jetzt dackeln die mit ihrer Nationalmannschaft erstmal wieder irgendwo hin.
Ich weiß nicht, ob das so schlecht ist. Also keine Ahnung. Hätte sich Chandler nicht verletzt, wäre der halt mit zu den Amis irgendwo geflogen und hätte wieder Spielpraxis sammeln können. Was er bei uns nicht immer wird, wenn wir einen Rechtsverteidiger haben. Ansonsten Zambrano, der kommt immer hoch motiviert von seinen Länderspielen zurück. Seferovic genauso. Also es gibt viele Spieler, denen tun diese Länderspiele richtig gut.
Spielt Hasebe auch irgendwo?
Yoga, ja. Japan, ja.
Dann, also ihm wird es auf jeden Fall, glaube ich, auch gut tun, mal ein bisschen durchzuatmen. Und es ist besser. Stell dir mal vor, wir hätten in Stuttgart wirklich verloren. Also der Armin Fee hat es, glaube ich, als mitleidig in Bezug auf Stuttgart, hat es im Interview gesagt, die armen Kerle, die müssen so jetzt 2 Wochen aushalten. Also ich kann nicht sagen, Mund abputzen, Samstag geht's weiter, sondern da fährt die halbe Mannschaft fährt jetzt fort. Und kann nichts wirklich einstudieren und die müssen quasi ein 4-1 gegen Eintracht verarbeiten. Da ist es bei uns doch besser und wir haben dann quasi in 2 Wochen ein Spiel, wo alle drauf hinfiebern. 18:30 Samstag, Sky-Top-Spiel, wahrscheinlich mit einem unfassbar tollen Experten. und Samstagabend und gegen Köln und das Stadion ist ausverkauft. Stimmung wird gut sein nach diesem 4-1. Hoffentlich Eintracht kriegt es auf den Platz, auch wenn ich ein bisschen Angst habe.
Aber ich stehe dieser Abstellung von den Nationalspielern auch ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Ich hatte da die Woche ja auch was gelesen gehabt, dass ein bisschen drüber diskutiert wurde, ob Mannschaften, die eben nicht der FC Bayern oder Dortmund oder sonstige Mannschaft, die da immer oben mitspielen, sind, nicht drauf doch ein bisschen verzichten sollten, ihre Schlüsselspieler an die Nationalmannschaft abzustellen, um einfach Spielmechanismen auszuüben und das so ein bisschen als Wettbewerbsvorteil gegenüber den Großen auszunutzen. Irgendwo fand ich, das war schon ein Punkt, über den man mal reden und diskutieren sollte. Ihr habt sicherlich recht, dass manche Spieler auch mal die Pause, auch mal das Umfeld wechseln müssen. Andererseits gerade so diese Abstimmungen und Spielmechanismen sind natürlich wichtig und die kannst du natürlich super in so 2 Wochen auch einstudieren.
Aber ich meine, ganz ehrlich.
Aber es ist ja unfair irgendwie. Unfair gegen den kleinen Ländern gegenüber, die dürfen ihre Nationalspieler nicht mehr haben.
Oder? Aber ist es denn nicht absurd, dass wir jetzt überhaupt über diese Thematik der Länderspielabstellung sprechen? Es geht jetzt hier um Länderspiele, die keine Freundschaftsspiele sind, sondern wirklich Qualifikationsspiele. Da müsste man dann wirklich ansetzen und sagen, warum wird das so früh in der Bundesliga oder in dem Ligabetrieb angesetzt und nicht, sage ich mal, nach dem 5., 6. Spieltag. Das ist vielleicht eher die Diskussion, die man sich stellen müsste, aber dass jetzt Spiele abgestellt werden für ein Pflichtspiel, ein Qualifikationsspiel, finde ich noch legitim. Wo es bei mir ein bisschen abstruser wird, ist einfach, wenn es irgendwelche absolut schwachsinnigen Testspiele gibt, für die kein Mensch braucht, die dann auch total ungünstig mitten in der Saison liegen. Also da habe ich immer das Gefühl, dass es viel zu viele schwachsinnige Testspiele gibt. Aber jetzt ist es halt EM-Qualifikation oder irgendeine andere Qualifikation in dem betreffenden Land, finde ich doch...
Da hast du natürlich recht, Marvin. Das stimmt, ja.
Weißt du, dem muss man ja Rechnung tragen und dann aber auch gleiches Recht für alle. Und dann muss man es aber auch, da muss man dann aber auch ganz konsequent sagen, und wenn ein Spieler nominiert ist, muss er auch dahin. Und da gibt es dann aber auch keine Extrawurst für Bayern, die dann sagen, ja, unser Spieler, der hat irgendwie einen leichten Zeh geprellt oder so und kann deswegen nicht antreten. Also, dass sich da auch keinen Wettbewerbsvorteil verschafft. Ne? Also dann auch gleiche Belastung für jeden Mann und jede Frau.
Das ist nicht schwierig. Also die Idee vom Grund her ist vielleicht ganz interessant, aber es ist halt schwierig umzusetzen, weil wo zieht man die Grenze zwischen kleinen und großen Vereinen und guten und schlechten Spielern? Weil du kannst ja nicht sagen, ja, wir sind die Eintracht, wir lassen Seferovic nicht zur Schweiz und Bayern muss es. Also
jeder muss.
Genau. Aber im Endeffekt, wie du es gesagt hast, aber dann wird es ja momentan eigentlich andersrum gemacht, weil die kleinen Vereine müssen alle überall hinschicken, trauen sich gar nichts anderes. Ja. Und die großen Vereine machen das anders. Die haben dann 80 Ärzte, die sagen dann, ja, der hat eine Gesäßmuskelzerrung vom Bowling spielen und der muss hier was weiß ich was. Und die machen das ja professioneller als wir. Also wir, so eine, ich nenne es jetzt mal, eine Verletzung nehmen, das macht die Eintracht, habe ich jetzt noch nicht so mit.
Ja, nee, ich glaube, du hast halt auch einen ganz anderen Druck auf deinen Spieler, wenn du dem 20 Millionen im Jahr überweist oder ob du dem 800.000 im Jahr überweist. Ne? Also, keine Ahnung, wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler bei der Eintracht, verdiene 800.000, freue mich wie Bolle darauf, mit der Nationalmannschaft irgendwo zu spielen, da würde ich auch sagen, ey Leute, wisst ihr was, leckt mich, dann lasst mich gehen, auf keinen Fall erzähle ich hier irgendwas von meinem Arschmuskel.
Aber also, wenn ich 20 Millionen halt bekomme, dann
dann sehe ich das auch durchaus ein, dass mein Brötchengeber, der mir 20 Millionen jedes Jahr in den Rachen wirft, entscheiden darf, wie es meinem Arschmuskel gerade geht.
Ja gut, aber im Endeffekt ist es auch so, die bekommen ja auch durch Länderspiele ordentlich Geld, das ist auch mal nicht vergessen. Oh, aber in einer perfekten Welt würden wir bei solchen Streitfällen einen unabhängigen FIFA-Arzt haben, der auf Grundlage der Pro- und Kontra-Argumente entscheidet, ob der betreffende Spieler antreten kann oder ob er nicht antreten kann. Und ich denke, so müsste es dann im Endeffekt gehandhabt werden. Die Kosten für den Streitfall liegen dann dementsprechend, wer sich halt querstellt, dann eher beim Verein oder beim Verband. Und da müsste sie den Arzt einfliegen lassen, der müsste eine Entscheidung treffen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit, die man möglichst demokratisch lösen könnte, aber wir wissen alle, was für ein Sauhaufen die FIFA ist.
Alex, dein Mikro macht wieder den Abgang.
Ja, die Robo-Alex.
Jetzt schon wieder so in Rage gerät, dass das ja alles schon wieder total den Bach runtergeht.
Ich stecke kurz mal mit so raus.
Du wolltest sagen, dass es nicht besser wird, das wohl.
Dann sage ich einfach nichts mehr.
Gut, Alex hätten wir ruhig gestellt, möchte sonst noch einer zu dem Thema was sagen?
Ja, Sepp Platte als Mannschaftsarzt, der das völlig uneingenommen jetzt als nächste Instanz prüft, welche Spieler hinkommen. Wollte ich nur nochmal sinnloserweise einwerfen, danke.
Da fällt mir jetzt weder ein guter noch ein blöder Kommentar zu einem, sorry. Ja gut, nächster großer Block, Basti hat schon angesprochen, der Deadline Day. Jung, war nix?
Ja, hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr als Persönliches dazu beitragen können, aber bei der Eintracht ist ja einfach mal gar nichts passiert. Ich hatte bis zuletzt irgendwie die Hoffnung, weil ich hatte es euch ja auch unter der Woche schon in unserem Eintracht Frankfurt WhatsApp-Chat Podcast-Chat, habe ich euch ja gesagt, dass in Alltagshausen, in einem Lokal in der Nähe von Alltagshausen, Sebastian Jung zu sehen war. Und ich gedacht habe, gut, es könnte natürlich dafür sprechen, dass es hier noch Bewegung reinkommt. Und ja gut, wie es rausgestellt hat, hat er wahrscheinlich nur alte Freunde besucht, weil er in Wolfsburg sich nicht so wohlfühlt. Was man verstehen kann. Würde mich in Wolfsburg auch nicht wohlfühlen.
Ja, da gibt's ja auch nichts außer dem VW-Werk und dem Sportplatz. Was willst du da machen?
So sieht's aus.
Ja, aber leider war er wirklich anscheinend nur da, um ein bisschen Appleboy zu trinken. Wahrscheinlich kein Appleboy, sondern irgendwie ein Fitness, energetisches Fitnessgetränk. Und, grüne Soßen mit Eiern, die gab's wahrscheinlich, die enthalten ja genügend Proteine. Ja, aber ansonsten hat er hier nichts gemacht. Und aus Sicht der Eintracht war Deadline Day, ich raste wieder aus. Dieses Sky-Marketing kommt selbst bei uns an. Das kann nicht wahr sein. Wir müssen uns für den nächsten Deadline Day müssen wir uns selbst ein eigenes Hashtag überlegen. Ja. Ja.
Transferschluss.
Vielleicht sollten wir unseren eigenen Deadline Day mal mit irgendwas machen.
Ja, auf jeden Fall irgendwas. Und im Endeffekt, da war es relativ ruhig. Gut, es war ja schon relativ klar, dass keiner mehr kommt.
Sydney Sam ist aber kurz vor Schluss noch gescheitert, habe ich gehört. Ja. Er hat ein zweites Mal nachgefragt, aber diesmal hat der Spieler abgesagt. Komisch. Also, ja, also irgendwie, keine Ahnung, fährt ihr zum Medizincheck, stimmt was nicht, dann fragt man ja hier, jetzt bist du doch gesund, hast du doch Bock zu kommen? Und ach nö, doch nicht. Also irgendwas Merkwürdiges auch wieder.
Fand ich auch, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. Aber war das nicht so, dass er auch hätte kommen sollen, wenn Cutlets noch abgegeben wird in letzter Minute?
Ja, aber ganz ehrlich, das Cutlets-Gerücht war zuletzt überhaupt nicht mehr heiß. Ich weiß nicht, ob es da wirklich eine Verbindung gab. Ich würde es auch eher bezweifeln. Denn egal, ob Cutlets abgegeben wird oder nicht, oder beziehungsweise, das ist ja total irrelevant, auf der linken Offensivposition hatten wir eine potenzielle Vakanz. Die er Sydney Sam schließen können, hat er jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube, das hängt bei ihm auch eher damit, mit diesem persönlichen Willen, mit dieser Einstellung. Die wurde schon öfter mal kritisiert zusammen. Und hier zeigt er wieder, dass ihm das Sportliche nicht so wichtig ist, wie die Gemütlichkeit auf Schalke weiter ordentlich Geld zu verdienen, egal wie. Aber ich will ihm jetzt nicht zu böse sein. Es kann ja sein, dass er jetzt wieder seine Chance sucht, weil ein Julian Draxler den Verein, bei dem er momentan unter Vertrag steht, verlassen hat.
Das kann auch sein, habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein. Weil Schalke hat ja auch keinen Ersatz geholt.
Nee, wir haben keine.
Das ist ja dann vielleicht, denkt, gut, jetzt komme ich von der. Jetzt erst war ich die dritte Option auf irgendeine Position, jetzt bin ich vielleicht die zweite. Gut, werden wir sehen. Es ist alles auch sehr dubios gewesen mit diesem ganzen Medizincheck. Dann der eine sagt den Grund, der andere sagt den Grund. Was da wirklich gelaufen ist, weiß ich nicht.
Ich fand es eher noch gut von der Eintracht, dass sie trotz der Tatsache, dass es diese Enttäuschung zur Mitte der Transferphase gab, nochmal einen zweiten Versuch gestartet haben. Also fand ich.
Ja, das ist ja typisch Eintracht. Das macht der Hübner ja gerne, dass er den Spielern auch das Gefühl gibt, ey, wir wollen nicht unbedingt haben. Und das ist für Spieler ja auch wichtig, dass sie denken, okay, ich bin jetzt hier nicht der achte Neuzugang, der geholt wird, sondern ich glaube, bei der Eintracht kriegen die Spieler schon das Gefühl, am Anfang zumindest, also bevor man sie holt, erzählt man ihnen, du bist unser wichtigster Transfer. Dass sie dann irgendwann liegen gelassen werden, brauchen wir ihnen ja vorher nicht zu erzählen.
Stimmt, durchaus, ja. Ist die Alex eigentlich wieder da? Kannst du wieder sprechen? Oder ist
na klar.
Boah, das ist sehr gut. Ja, ansonsten, was mich ein bisschen gewundert hat, Abgängen war ja gar nichts bei der Eintracht. Ne? Ist überhaupt nichts passiert.
Ne, ich glaube, Katlitz wollte nicht nach Dänemark und Dänemark oder die ganze Welt wollte Medojevic nicht haben.
Mhm. Das heißt, ist überhaupt nichts passiert. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt ein prall gefülltes Konto mit Trapp-Millionen.
Ja, ich meine jetzt so die letzten Tage.
Du sagst das und ich habe so dieses Bild von diesem diebisch grinsenden Heribert Bruchhagen vor Augen. Hat das außerdem
noch mehr? In seinem lila Pulli, der sich die Hände reibt.
Ja, genau.
Mhm. Aber jetzt ganz ehrlich, es waren doch noch andere Menschen im Kader, die bei der Eintracht irgendwie nicht mehr so ganz so hoch gehandelt werden und die trotzdem eigentlich nicht zum Verkauf standen oder wo es keine Interessenten gab.
Zum Beispiel der Flum, ja.
Flum, ja. Medojevic. Kind Zombie auf jeden Fall. Und außerdem haben wir 4 Torhüter. Ja, also ich meine.
Das verstehe ich auch nicht, warum wir nicht einen der jungen Torhüter ausleihen. Also entweder Zumak oder hier.
Balayev, ja.
Ich wollte gerade sagen, der Russe, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, so unpräsent ist der.
Das Schlimme ist, er ist gar kein Russe, ja. Also so gut ist er in Erinnerung geblieben bei dir, ja. Also, ja, also.
Aserbaidschaner, ja.
So viel zum Thema Fußballkompetenz. Mit Geografie ist es auch nicht so weit hergeholt.
Naja, du hast doch in den alten Grenzen geschaut, ne? Naja. Aber deswegen, also ich meine, es gibt ja wirklich einige, die zur Disposition standen, aber da gibt es anscheinend keinen Markt. Schade.
Ja, ich weiß. Aber es ist irgendwie nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich Medojevic geholt hätte, wenn ich ein anderer. Weil man muss auch überlegen, ich glaube, das ist ja nicht so schlecht verdient. Wir haben ihn damit zu 1,5 Millionen geholt aus Wolfsburg, da verdient man ihn nicht so schlecht.
Ja.
Und ich kann die Spieler da auch verstehen. Da wird immer oft auf die Spieler geschimpft, die dann nicht wechseln wollen, genau wie Kevin Prinz Boateng, da schimpfen die Leute. Ganz ehrlich, das würde ich auch nicht machen. Wenn ein Verein mich holt, wie ein Cutlets genauso. Wenn ein Verein mich holt und sagt, ey, wir bauen auf dich, zahlen 3,5 Millionen und komm mal her und bla bla. Und plötzlich, ja, du bist doch nicht so gut, geh mal nach Dänemark, ciao. Da bin ich auch, na gut, wieso? Wenn ich nichts habe, dann bleibe ich halt hier. Den Vertrag haben ja zwei Leute unterschrieben. Ich hoffe irgendwie, dass der Armin Fee bei Cutlets zum Beispiel nochmal ein bisschen über seinen Schatten springt. Weil ich sehe ihn trotzdem nicht so schlecht. Ich weiß nicht, was für ein komischer Charakter das sein muss. Weil daran scheint es ja zu liegen an Einstellungen, weil fußballerisch hat er schon einiges drauf. Ich erinnere mich da an Tor in Nürnberg noch, wo er den Geil mit der Innenseite in den Winkel schiebt. Auch teilweise Auftritte bei Sparta Prag noch. Ich habe trotzdem bei Cutlets die Hoffnung noch nicht aufgegeben, auch wenn ich weiß, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er hier nochmal irgendwie zündet.
Nee, ja, weiß ich nicht. Also da ist halt auch. Nee, zwei.
Zwei.
Ja. Da ist Fee halt auch der perfekte Kandidat für, der so einen Spieler einfach am langen Arm verhungern lässt. Also das hat er in der Vergangenheit schon relativ oft gemacht.
Ja,
das
stimmt.
Beispiel Rob Friend. Keine Ahnung, wie oft haben wir uns den auch im Training angeguckt und haben halt gesehen, wie er, wenn auch nur in der zweiten Elf, eine Bude nach der anderen gemacht hat. Und der hat halt einfach keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Der hatte beim ersten Spiel damals unter Armin Fee, ist er, ich glaube, das war DFB-Pokal oder sowas, hat ein Tor geschossen und war seitdem nicht ein einziges Mal mehr auf dem Platz gesehen. Und irgendwie erinnert mich das fast ein bisschen an Cutlets. Also, ja, da wurde ihm irgendwie vorgeworfen, er kann kein Deutsch. Jetzt hat er wohl irgendwie sein erstes Interview mal in Deutsch gegeben. Keine Ahnung, woran das liegt. Und wie gesagt, also ich glaube, Armin Fee ist tatsächlich einer eher der nachtragenderen Leute.
Ja, das kann sein. Wobei ich die Fälle jetzt nicht so gut vergleichen würde, weil bei Rob Friend könnte ich zum Beispiel verstehen, dass er nicht spielt. Also,
ich konnte das damals nicht. Also ich meine, wir waren in der zweiten Liga. Ja, gut, und auf mich hat Rob Friend echt einen Top-Eindruck gemacht. Und was hatten wir als Alternative? Olivier Ocean. Jo. Ja, den hatten wir, glaube ich, gar nicht.
Aber da fängt das Problem viel, viel früher an, wenn diese zwei Spieler beim Gold.
Ja, das stimmt.
Friend und Ocean ist schon. Aber irgendwie ist es auch geil. Wir müssen auch mal ganz kurz innehalten. Wir reden jetzt darüber. Und Friend und Ocean waren ja tatsächlich mal unsere Aktualität. Also.
Ja.
Wie weit das wegwirkt, obwohl das noch gar nicht so.
Ich wollte gerade sagen, also wir reden jetzt nicht von 1990, ne?
Genau. Das ist eigentlich voll geil. Also eigentlich hat der Eintracht einen guten Schritt gemacht, dass man so ein bisschen mit einem kleinen Schmunzeln auf Friend and Ocean zurückblicken kann.
Ja. Genau, und dann guckt man nach vorne und sieht da Castanjos und Seferovic.
Sehr gut. Sefenios habe ich, das ist mein neuer Hashtag gewesen, hat keiner übernommen. Oh.
Das musst du doch öfter deutlicher promoten. Ich merke, da ist noch Potenzial vorhanden.
Ja, Sefenios, ja.
Naja, gut. Was gibt's noch für Themen?
Ja, Deadline Day habe ich mir noch notiert. Also mein erster Deadline-Day-Punkt, da steht einfach nur zwei Wörter, beziehungsweise eigentlich sind es mehr Wörter, aber zwei Sachen. Draxler, what the fuck? Also das ist meine Aussage dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie ein Spieler von Schalke zu Wolfsburg gehen kann. Jetzt kommt ihr und erklärt es mir einfach bitte.
Ich weiß überhaupt nicht, wie ein Spieler wie Draxler so viel wert sein kann, dass er 36 Millionen an sich bindet. Also meine Güte, 36 Millionen für einen Draxler, der in den letzten Jahren eigentlich immer zwischen Bank und Spielfeld gependelt ist, eigentlich ziemlich viele Spiele und dafür relativ wenig Tore gemacht hat. Also finde ich sowieso nicht so spektakulär. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist auch so das typische ewige Talent. Aber dass der jetzt halt zu Schalke, dass er von Schalke nach Wolfsburg gegangen ist und dabei gleichzeitig ein Angebot von Juventus Turin ausgeschlagen hat, das finde ich schon heavy.
Das wollte ich halt sagen, ne? Also keine Ahnung, die Verhandlungen mit Juventus Turin, die ziehen sich meiner Meinung nach seit, keine Ahnung, einem Jahr?
Ja.
Zwei Jahren?
Ja,
glaube ich doch sogar schon.
Genau, die sind ja seit Ewigkeiten an denen dran. Und dann kommt so zwei Tage vor Transferfensterschluss Wolfsburg und sagt, ey Draxler, willst du? Ja, alles klar. Also
sehr merkwürdig, genau das meine ich. Also klar kann man das, man kann sich das schönreden, wenn man sagt, gut, ich spiele jetzt Champions League, da wechsle ich jetzt hin. Aber mal wie Marvin es schon gesagt hat, der Kerl hätte vielleicht erstmal irgendeinen Fuß auf den Boden kriegen müssen. Ich weiß gar nicht, ich würde für Draxler nicht mal 15 Millionen ausgeben, momentan, wenn ich ein Top-Club bin. Vielleicht 15, 20. Aber so viel Geld und dann wechselt er persönlich auch noch nach Wolfsburg. Ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn für niemanden.
Ja, ich glaube, das wird so eine ähnliche Jansen-Geschichte. Marcel Jansen ist auch immer in den ersten Jahren seiner Profi-Bundesliga-Karriere für viel Geld von einem zum anderen Verein gewechselt. Hat dann auch immer wahrscheinlich ein ordentliches Salär abkassiert. Aber so der letzte Fußball-Spirit hat, glaube ich, bei ihm gefehlt. Das kann ich ihm auch nicht. Ja, wie soll ich sagen, das fand ich auch alles nicht so dramatisch. Man muss ihn ja irgendwo verstehen, dass dieser Profifußball auch ein merkwürdiges Geschäft irgendwo ist. Vielleicht ist es bei Draxler ähnlich, dass er sich sagt, ich verdiene jetzt in der Zeit, in der ich noch gut Geld verdienen kann, so viel wie möglich. Und alles andere ist mir auch egal. Ich weiß nicht, ich glaube, dass er auch ziemlich beratergelenkt ist.
Ich weiß nicht, Geld habe ich auch oft gelesen, aber wenn man weiß, dass Horst Held jetzt wirklich nicht der allerbeste Manager ist, was man ja auch immer wieder sieht, erst dann, wenn die Spieler, die er verpflichtet hat, weggehen wollen. Ich glaube nicht, dass der hat Max Meyer seinen ersten Vertrag gegeben und hat dem Max Meyer damals, bevor der überhaupt irgendwas gemacht hat, 3,5 Millionen Euro gezahlt. Der zahlt einem Boateng 5 Millionen Euro, der hat einem Albert Streit so einen Vertrag hingesetzt. Also ich glaube, wenn vom Geld her kann ich mir das nicht erklären. Klar kriegt man bei VW vielleicht nochmal dann statt, keine Ahnung, statt 7 kriegt er 9, was weiß ich. Aber das kann ja der Karriereweg nicht sein. Ich weiß nicht, was er vorhat. Vielleicht ist es auch so ein Ding, was mit Bayern im Hintergrund läuft, dass sie sagen, hier, baut den mal irgendwie 2 Jahre für uns auf oder irgendwas. Irgendwie kann ich es mir gar nicht erklären. Das Einzige, was ich gelesen habe, was ein bisschen Sinn gemacht hat, irgendwo habe ich es gelesen, dass er gesagt hat, dass er aus diesem Schalker Umfeld raus muss, weil dieser Druck ein anderer ist und das Wolfsburg ein Verein ist, wo ein bisschen mehr Ruhe herrscht, wo er sich vielleicht nur auf den Fußball konzentrieren kann. Das ist das Einzige, was ich mir gefallen lasse. Kann ich aber als Fußballromantiker überhaupt nicht akzeptieren.
Ja, ich glaube aber wirklich, dass das vielleicht von allen bislang von uns genannten Argumenten das tragfähigste und auch wahrscheinlich stimmigste ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es damit zusammenhängt, weil es liegt natürlich und es lag natürlich ein Druck auf Schalke. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass er nicht so der Mann, nicht so die Person ist, die damit wunderbar umgehen kann. Das ist für viele junge Spieler ein Problem. Da brauchen wir auch gar nicht nur Draxler anschauen. Da gibt es andere Jugendspieler bei Schalke, die auch Probleme damit haben. Aber trotzdem wäre Juve auch eine Möglichkeit gewesen bei einem Top-Verein, die ebenfalls regelmäßig Champions League spielen, die auch mit Pogba und anderen Fußballern einen richtig starken, Mandzukic einen richtig starken Kader beisammen haben. Und da hätte er auch mal auch Titel holen können und auch italienischen Meistertitel, der mit Sicherheit mehr als drin ist. Also das wäre eine andere Option gewesen und der Druck wäre auch ein geringerer. Aber gut, das muss er wissen. Ich glaube, da ist es eine Mischung aus mehreren Sachen, aber der Ausschlag nach Wolfsburg ist definitiv auch das Geld. Da gab es auch schon vom Berater irgendwas in diese Richtung. Der Draxler ist jetzt bei VW angekommen. Wenn ich das schon höre, dann steht noch weniger der Fußballverein im Vordergrund.
Ja, ganz lustig war, habt ihr das heute mitgekriegt, auf der offiziellen Homepage von Julian Draxler? Mhm. Wurde schon aktualisiert und oben links sind irgendwie so die Wappen, also das von der Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Und auch von Wolfsburg das Wappen, dann kann man halt da draufklicken, dann kommt es auf die Seite von der Nationalmannschaft. Und wenn man auf das Wolfsburg-Logo geklickt hat, ist man auf die Seite von Werder Bremen gekommen.
Oh Gott!
Warum auch immer, da sieht man ja schon, dass dieses ganze Team überhaupt gar keine Ahnung hat. Da haben wir gedacht, komm, wechsel mal, alles klar, Geld. Okay.
Welche ID oben aus dem Norden mit Grün-Weiß?
Ja, genau so, ja. Auch der Grün-Weiße Verein aus dem Norden, genau, Wolfsburg erkenne ich gar nicht, ja. Naja, das ist als Abschluss, glaube ich. Naja, aber im Endeffekt muss man zusammenfassen, dass diese ganzen Transfersummen, das nimmt schon echt merkwürdige Züge an. Auch in England, sowieso in England, diesen Anthony Martial irgendwie jetzt für 70 Millionen Euro gekauft haben oder für 50 plus 20 Bonuskram, wo dann Sachen reingeschrieben werden wie 5 Millionen, wenn er den Golden Boy Award gewinnt, 15 Millionen, wenn er Weltfußballer gewinnt, 3 Millionen, wenn er das gewinnt. Für einen Typ, der hat in 75 Spielen 15 Tore geschossen und das Was mir von diesem Kerl von Monaco am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist diese eine Szene, ich weiß nicht, ob der einen erkennt, wo ein Ball in die Mitte kommt, schießt aufs leere Tor, dreht schon ab zum Jubeln dabei, geht der Ball gar nicht rein, aber er läuft schon noch weiter und jubelt. Also er hat's gar nicht, das können wir in die Shownotes stellen, er hat gar nicht gesehen, dass der Ball gar nicht reingegangen ist. Also,
schick mal den Link, das klingt
auf jeden Fall. Keiner Typ, ist auf jeden Fall von sich selbst so überzeugt, dass er auch jubelt, wenn kein Tor fällt. Ja? Ja, ich weiß nicht, also ich will auch, ich will, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu diesem Transfer-Irrsinn sagen. Also was ist fernab jeglicher Realität und der Fußball entfernt sich immer mehr von allem, was recht ist.
Das Schlimme, was ich da dabei finde, ist, dass es halt auch so völlig unbegründet ist. Also wenn sie jetzt einfach hergegangen wären und gesagt hätten, alles klar, in England kostet ein Spieler halt einfach das, oder bezahlt mal für einen Spieler einfach das Zehnfache, aber ansonsten ist da immer noch irgendwo eine Relation dahinter. Aber wenn du mal guckst, einer meiner Lieblingsspieler, Valon Berami, ist für 2 Millionen nach England gewechselt.
Ja,
für 2 Millionen Ablöse. Also ganz ehrlich, für 2 Millionen Ablöse, den hätte sich die Eintracht leisten können.
Ja.
Und dann wechselt ein Kevin De Bruyne für 80. Also klar ist der um Längen besser, aber nicht in irgendeiner Relation.
Nee, die Relation,
also keine Ahnung, wenn jetzt ein Berami auch irgendwie für 20 Millionen gewechselt wäre, dann ehrlich gesagt, alles klar, yo, die zahlen halt einfach das Zehnfache von dem, was der Spieler wert ist und dann ab dafür, dann ist es halt so. Unterm Strich hat die Premier League der Bundesliga dieses Jahr einfach mal 200 Millionen Euro überwiesen. Was auch einfach krass ist, wenn du das mal auf unsere Fernsehgelder addierst, dann ja, dann können wir uns über unsere Einnahmequellen gar nicht so beklagen. Wäre schön, wenn die Eintracht noch ein bisschen was davon abbekommen würde.
Das war typisch, dass die Eintracht wieder einer der wenigen Vereine ist, die davon gar nicht profitiert.
Aber wen hätte
was
denn abgeben
sollen? Aber was machen wir? Wir geben unseren besten Spieler an einen Verein ab, der auch so viel Geld hat, wie viel für 9,5 Millionen Euro? Ja. Was? Ja, da haben die Rotweinbande mal kurz nach Paris eingeladen und gesagt, alles klar, Boys. Also wo ich mir denke, ey, das ist wieder, aber das ist typisch Eintracht. Der René hat es vorhin gesagt, es ist einfach, und dafür lieben wir die Eintracht ja auch. Das ist einfach so geil. Der Heidel verkauft Okazaki für 12 Millionen Euro, wo ich mich frage, what? Und wir verkaufen einen Spieler, der wirklich geil ist. Also Trapp, wie der da abgeht, der hat, irgendwie habe ich das Gefühl, er ist auch nochmal 2 Zentimeter gewachsen, wenn ich ihn irgendwie in Zusammenfassung da sehe. Und der hat jetzt, glaube ich, 4 Spiele zu 0 gespielt, die Leute feiern ihn da. Und was lustige Anekdote dazu ist, dieser Sirigu, der zweite Torwart von Paris, den er quasi verdrängt hat, den hat Paris probiert zu verkaufen für 18 Millionen Euro. Das ist ja quasi die haben ja quasi offen zugegeben, dass sie die Eintracht schön verarscht haben.
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Wir kaufen unsere Nummer 1 für 9 und verkaufen unsere Nummer 2 für 18.
Ciao. Das sind schon Drecksäcke im Endeffekt, ne? Kann man nicht anders sagen.
Die haben sich auch in ihrem lilanen Pulli die Hemde gerieben und haben gesagt, geil, genau, 9 Torwart und 9 Millionen auf dem Konto bei uns läuft.
Ja. Es ist schon reichlich absurd. Ich finde es gut, Alex, dass du nochmal diese Unverhältnismäßigkeit, auch weil es keine Stringenz in diesen Ablösesummen gibt, nochmal klargestellt hast. Aber was da halt schon über den Jordan gegangen ist, weißt du, wie gesagt, Anthony Martial war schon eine ganz große Nummer, ja. Der hat einen Marktwert, wir haben ja schon kritisch über den Transfermarkt gesprochen, aber der hat einen Marktwert von 8 Millionen und geht für 50, ja. Also geht für fucking 50 Millionen. Weil wirklich 50 Millionen, das muss ja mal geben, das ist absolut absurd. Und wenn du dann mal schaust, dass ja auch Manchester City nicht nur De Bruyne für unglaublich viel Geld verpflichtet hat, sondern weitaus vorher schon Raheem Sterling, ja, den kennt der ein oder andere von wirklich guten Spielen bei Liverpool und auch der ein oder das andere gute Spiel in der Nationalmannschaft. Aber meine Güte, der Junge ist 20 Jahre alt, hat 62 Millionen kostet. Das ist alles total absurd und das ist pervers. Ehrlich gesagt.
Hat irgendjemand mal geguckt, ob die auch tatsächlich mit echtem Geld bezahlen und nicht hier irgendwie mit Monopoly-Scheinen oder so?
Im Endeffekt schieben die sich, glaube ich, das Geld einfach auch hin und her. Der eine zahlt hier 60, dann sagt, ah komm, du kriegst auch 60. Das ist alles so surreal, irgendwie, wie du es gesagt hast. Weil das ist ja auch keinen ganzen Wert. Ich hatte den geilsten Tweet, den ich gelesen habe, ist von Klaas Rehse gewesen, der gesagt hat, nach dem De Bruyne-Transfer, der VfL Wolfsburg gibt die Verpflichtung des FC Augsburgs bekannt. Also das ist ja...
Ja, genau.
Im Endeffekt beschreibt es ja ganz gut. Also man kann sich mit einem... diese Verhältnisse stimmen ja da komplett gar nicht mehr. Also In England stimmen die ja wenigstens noch. Da zahlen alle zu viel Geld. Also da zahlt der selbst, der, keine Ahnung, der Tabellen 17. zahlt für seinen Top-Stürmer 20 Millionen Euro, obwohl
genau. Das nicht,
ja, da, also innerhalb von England scheint es ja noch zu stimmen. Aber sobald man dann einen Vergleich im Ausland hat, ist das echt absurd. Also wenn ich ein Premier League Manager wäre, ich würde mir nur Spiele aus Deutschland kaufen, glaube ich. Also, weil da kriege ich dieselbe Leistung fürs halbe Geld. Also,
ja, ja, klar, das ist sehr gut, dass du das sagst. Das ist nämlich genau das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Innerhalb der Liga funktioniert dieses absurde Konzept. Und ich würde es genauso machen, würde mir auch nur Bundesligaspieler holen. Die kriege ich ganz günstig. Da kann ich den einen oder anderen Bundesliga-Verein auch ordentlich beduppen. Ne? Und dann verkaufe ich. Und dann kaufe ich. Gibt es aber Vereine, die total unbekannte Zweitligaspieler aus der englischen Liga für 9,9 Millionen verkaufen. Norwich City hat einen Robbie Brady, den habe ich davor einmal Fußball spielen sehen, der einfach mal für 9,9 Millionen gekauft. Der sagt keinem von uns wirklich viel. Es war ein irischer Nationalspieler, aber dann hört es halt auch auf, weißt du? Aber einfach mal 9,9 Millionen, das rentiert sich, weißt du? Solche Sachen. Und das ist einfach total absurd. Das Problem ist halt nur, diese Übersetzung Bundesliga, Premier League, die funktioniert halt nicht.
Die müssen wir, aber eigentlich muss Deutschland, jeder heult immer irgendwie und ich habe das Gefühl, die Bundesliga, die DFL will auch gerne so sein, aber im Endeffekt ist das unser Vorteil, weil wir können denen das Geld abnehmen für Spieler, die wirklich nicht so gut sind, wie die denken und können mit dem Geld, glaube ich, in Deutschland, auch wenn es hier trotzdem viele Vereine gibt, die das Geld verbrennen, können wir aber, glaube ich, trotzdem damit mehr anfangen. Dann gibt es einen Verein wie den SC Freiburg oder sonst irgendwas, die investieren das dann wirklich sinnvoll.
Ja.
Weil England wird sich damit nur blockieren. Die Nationalmannschaft wird wahrscheinlich, wie das Herr Watzke gesagt hat, in den nächsten 50 Jahren kein Weltmeister mehr, weil die ihre Talente irgendwie schon mit 17 für 40 Millionen wechseln. Und dann ein John Stones oder wie der heißt, von Everton, wo das jetzt abgelehnt wurde, das sind alles Mittelklasse-Spieler. Also ja. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass Raheem Sterling ein Jahrhunderttalent wie, keine Ahnung, Messi ist oder weiß ich nicht, noch im Vergleich, aber es ist ein durchschnittlicher, guter, der ist halt Engländer und da zahlen die für den 70 Millionen, das wird, glaube ich, und der denkt dann wirklich, er wäre ein Weltstar, dann fahren die irgendwo zu einer Weltmeisterschaft und dann sieht der Raheem Sterling auch scheiße, die anderen sind ja doch noch ein bisschen besser und die wirklich geilen Spieler spielen in Spanien. So.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich würde es auch genauso sehen. Wir müssen sehen, also als Bundesligisten oder auch jetzt gerade die Eintracht muss da auch noch ein bisschen smarter werden, wenn es mal wieder einen herausragenden Spieler gibt. Wir müssen sehen, dass wir von diesem Topf, der da herrscht, am meisten abbekommen, also beziehungsweise unser Share abbekommen, dass wir Geld von Spielern, also nicht von Spielern, aber dass wir mit den Spielern ordentlich Geld machen und dass wir die wieder in unsere Infrastruktur stecken, denn ich denke auch, dass das der wesentlich sinnvollere Werdegang ist, als dann das Rad mitzudrehen und dann einen Spieler für 10 Millionen von Watford zu verpflichten. weißt du, das bringt halt nichts. Ne? Ja,
das stimmt. Okay.
Ja, weißt du, und ja, dann ist es mir lieber, weißt du, wir verkaufen irgendjemand, keine Ahnung, stell dir mal vor, unser guter Waldschmidt funktioniert diese Saison enorm gut, ja, dann hat er in der wirklichen Welt vielleicht einen Marktwert von 2 Millionen. Und dann gibt es aber irgendwie in der Premier League Leute, die würden den für 7 Millionen verpflichten, weil er halt noch so jung ist. Nee, und dann bist du am Überlegen, ja, vielleicht nehme ich die 7 Millionen mit. Das heißt, er wechselt dann in die Premier League, verdient ordentlich. Und mit den 7 Millionen können wir dann auch wieder sehen, können wir vielleicht 4, 5 wieder reinvestieren, aber die anderen 2 nutzen wir dann wieder für die Infrastruktur unseres Vereins. Und das macht dann wieder Sinn. Also man muss so dann wirklich rechnen.
Wir hätten echt eigentlich durch den ganzen Hype jetzt, wir haben den Torschützenkönig in der Mannschaft, wir hätten den Alex Meyer echt für 35 Millionen Euro irgendwo schicken sollen.
Geil.
Da hätte wahrscheinlich nicht mal jemand geguckt, dem hätte es gelangt, hier hast du eine deutsche Sportschaltschrift, Torschützenkönig Deutschland, alles klar, danke, ciao.
Über die Eintracht hätte es wieder hinbekommen, einen Waldschmidt für 1 Million zu verkaufen, wenn er 2 Millionen Marktwert hat.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn Alex Meyer jünger gewesen wäre, nicht schon so 32 Karriereende fast, wenn der 27 gewesen wäre, 28, dann wäre das in dieser verrückten Saison durchaus gegangen. Da gehe ich schon von aus. Irgendein Verein hätte auf jeden Fall angebissen.
Ich glaub, nächstes Jahr haben die ja noch mehr Asche, glaube ich sogar. Das ist ja jetzt alles nur die Vorhut, die da kommt. Das Seferovic ist auf jeden Fall ein Kandidat.
Ja,
sowohl von seiner Spielweise als auch von seiner Einstellung. Ja.
Ist sowieso ein Spieler, der irgendwann in der Premier League landet.
Ja, und dann ich hoffe, dass wir wenigstens für den 20 Millionen Euro dann kriegen.
Also Seferovic hat das ja auch schon als Ziel ausgegeben, das kann man ihm auch nicht verübeln. Er will irgendwann mal in der Premier League spielen. Wenn diese Saison ähnlich konstant ist wie seine letzte oder vielleicht sogar noch besser wird, dann sehe ich dementsprechend auch gute Chancen. Und wenn die Eintracht dann ihren Teil mitverdient an einem solchen kollektiven Glück, um es mal ein bisschen positiv zu umschreiben, dann habe ich auch nichts dagegen.
Yes. Ja.
Aber jetzt machen wir mal, gucken wir mal, was gibt es denn noch für Themen, nicht, dass wir uns über die Fußballgeschichte der Welt noch länger unterhalten und die Eintracht-Fans schon gar nicht mehr wissen, was oben und unten ist.
Ich glaube, wir haben themenmäßig auch gar nicht mehr viel.
Lukas Pierson hat es jetzt in die zweite englische Liga geschafft.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Ja, und kickt jetzt beim FC Reading. Ja, irgendwie.
Ja, man muss auch, ich habe das auch gelesen, und aber ich sehe immer, ich habe ihn damals irgendwie auf seinen sozialen Medien gefolgt, als er zu uns gekommen ist. Bei ihm sieht man, glaube ich, dass es wichtigere Sachen als Fußball gibt. Also der kommt hierher, hat auch hier nicht gespielt, wo man denkt, oh, da ziehen Spieler eine Fresse. Der hat immer gegrinst, dem gab es immer gut, da kam seine Mutter zu Besuch, da macht er in Hamburg mal das Tor und freut sich.
Ja.
Die Eintracht will ihn nicht haben, geht zurück nach Chelsea, die wollen ihn auch nicht haben, sagen, du gehst jetzt nach Reading. Der kommt da an, grinst weiter. Also im Endeffekt, glaube ich, Pierson ist, glaube ich, echt so ein lebensfroher Kerl, der irgendwie Bock aufs Leben hat. Aus dem kannst du auch, glaube ich, keinen richtigen Profi machen. Dem kannst du sagen, hier stehen wir jetzt um 8 Uhr auf und rennen, damit du irgendwie noch mehr Kondition hast. Da denkt er schon, weiß ich nicht. Der wird irgendwann wieder in Brasilien landen, am Strand kicken, dann ist alles gut.
Ja, auf jeden Fall. Und in der Zeit wird er ganz gut Geld verdienen. Und das ist dann auch okay. Das ist
wenn, super.
Und dann spielt er aber wahrscheinlich dann wirklich auch in der brasilianischen Liga und dann auch eine bedeutende Rolle. Und mit 30 wird er dann vielleicht doch noch ein Nationalspieler oder so, ja.
Dann kommt er zurück zur Eintracht.
Ja, oder geht zu Grasshopper bis Zürich, ne? Ja, naja.
Und wieder hätten wir es geschafft, Kai und einer von uns.
Ja! Alex, du zielsicher verwandelt die Vorlage.
eigentlich wäre ich dafür, dass Kai unser stetiges Maskottchen wird. Das wäre so ein kleiner Kaio, gibt es da eine Kaio-Plüschfigur? Ich denke, das wäre das einzig passende, was den Eintracht-Podcast beschreibt.
Ich hatte früher mal eine Katze, die habe ich Kaio genannt.
Es gibt auch Leute, die nennen ihren Hund Kaio.
Soll es geben, ja.
Ja, super.
Es gibt auch Leute, bei denen
ich noch ein
Trikot Kaio.
Ja, solche Leute gibt es. So.
Ich kann gerade nicht, ich google gerade nach Kaio-Figuren, damit wir was haben für.
Ich gucke ja, aber dann könnte doch vielleicht einfach der Basti mal den Lesetipp der Woche geben.
Was soll ich geben?
Den Lesetipp.
Den Buchtipp, ja, wir sind jetzt hier vom Podcast, haben wir empfohlen, und Zeitungsartikel, habe ich gedacht, da können wir auch Bücher empfehlen in unserem Empfehlungspodcast. Und ich habe ein Buch, das neue Buch von Roland Reng ist rausgekommen kürzlich. Der hat auch so Bücher über den Robert Enke geschrieben, Ein allzu kurzes Leben und Der Traumhüter, eine Story über Lars Lese. Also ziemlich coole Bücher hat er schon geschrieben. Und das neueste Buch von ihm ist ein Buch über einen jungen Berliner Kerl, der aus Friedrichshain, glaube ich, kommt. Also auch ein bisschen plattenbaumäßig, auch ein bisschen aus ärmeren Verhältnissen. Der sich aber immer schon krass für den Fußball interessiert hat und dadurch Scout beim FC Bayern geworden ist auf Honorarbasis. Und über diesem Wege und wird quasi beschrieben, wie er dadurch ins Fußballgeschäft quasi reinkommt und mit allen Höhen und Tiefen, die er da erlebt hat und wie diese reichen Vereine teilweise auch so Honorarscouts ausnutzen und was die alles auf sich nehmen. Und wie man sich das halt also vorstellt, was für Egos im Fußball eine Rolle spielen, Glück und Pech. Er hat dann irgendwann hat er quasi Edin Dzeko entdeckt, dem er dann in Magath empfohlen hat, als er in Wolfsburg gelandet ist. Hat mit Magath irgendwie ein gutes Verhältnis gehabt, durfte dann dadurch in Wolfsburg bleiben, bis Dieter Hoeneß kam, was man sich natürlich dann vorstellen kann, dass dann alles ein bisschen anders war. Und unter anderem, warum ich das Buch jetzt hier im Eintracht-Podcast erwähne, ich muss die Stelle nur raussuchen, ich hoffe, ich finde sie, gab es auch eine Stelle, als er mit Armin Fee zusammengearbeitet hat. Und ich finde jetzt die Stelle nicht, deswegen Moment. Auf jeden Fall ist er mit Armin Fee in Kontakt gekommen. Und da gab es eine Passage in dem Buch, wo ich sagen muss, da muss ich sehr, sehr schmunzeln, weil das auch mein Eindruck von Armin Fee ist. Da steht quasi sinngemäß drin, ich habe sie gefunden, ich zitiere. Die Situation ist, er kommt mit einem Scouting-Bericht, kommt er ins Büro von Armin Fee. Und dann sagt er, Armin Fee nahm seine Gegnerbeobachtung höflich lächelnd entgegen. Geduldig ließ er sich spezielle Details von Mrosko erklären. Doch dabei schien Fee immer distanziert zu bleiben. Nicht nur zu ihm. den Scout, sondern auch zu dem Inhalt seiner Analyse, zum Fußball an sich, als ob ihm das alles nicht so wichtig sei. Und das ist so ein Gefühl, ich habe zwei Armin Fee auch. Also das ist ja so, dass er nicht einer von unseren Konzepttrainern ist, sondern dass er wirklich das Leben auch ein bisschen leicht nimmt. Und da kommt so ein Scout, der ist irgendwie 1000 Kilometer im Auto gefahren, um einen Spieler zu beobachten. Kommt bei Armin Fee ins Büro und er gibt ihm das Gefühl, dass er eigentlich an dem Spieler nicht interessiert ist, an seiner Analyse nicht interessiert ist, aber allgemein an Fußball sowieso nicht interessiert ist. Und das zieht sich halt, ich habe jetzt Armin Fee zitiert, weil es wegen Eintracht den Bezug hat, aber es zieht sich durch ganz viele Persönlichkeiten des Fußballs. Und man kann echt viel erfahren aus dem Hintergrund. Man kann über Mirko Slomka kann man sich ein sehr gutes Bild machen, was nicht positiv gemeint ist. Man kann sich ein Bild über Lorenz Günther Köstner machen, was sehr positiv gemeint ist. Und man kann interessante Details über Felix Magath erfahren. Und die Geschichte ist allgemein mit allen Auf und Abs. Und das ist ein sehr sympathischer Kerl, der Stefan Mrosko heißt er. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ist auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung, fast ein Lesemuss.
Wunderbar. Danke dir.
Alles gut.
Ne, es ist mit Armin Fee, ne? Also das Desinteresse des Armin Fees durften wir ja auch schon spüren.
Also wir hatten ja auch beim Torwarttrainer bei
uns. Also man versucht, dass ihm ein Mikro unter die Nase zu halten und er freundlich lächelnd einfach vorbeigelaufen ist.
Nee, er hat vorher noch gesagt, von was sind Sie? Und dann haben wir nochmal Eintracht-Podcast gesagt und dann hat er irgendwas gesagt wie, ah nee, und zog von dann.
Sehr gut.
Ja. Das hat bei Skipper damals besser funktioniert.
Ja, das gebe einfach noch Zeit.
Jetzt hört aber auf mit eurem geschichtlichen Revisionismus. Also ohne Mist, ich bin
was geschichtlich? Das sind keine 4 Jahre her.
Das ist eine gefühlte Ewigkeit. Ich bin froh, dass...
Prähistorisch.
Das ist, ja, ohne Mist, ja. Wahrscheinlich gab es da schon noch Dinosaurier, ja.
Ich wollte gerade sagen, als wo wir übrigens laufen lernte, trainierte Michael Skibbe die Eintracht.
Ja. Wo wir gerade nochmal bei dem Thema geschichtlich waren. Ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt, wann Olivier Ocean tatsächlich die Eintracht verlassen hat. Das war zum Beginn dieser Saison.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist wenige Tage her.
Ja, ja, deswegen, also... So viel Geschichte ist hier heute gar nicht. Lustige Bildergeschichten gibt es unter anderem in unseren Linktipps. Der freundliche Klaas Rehse hat mal wieder den Spieltag in 11 lustigen GIFs zusammengefasst und da sind wieder ein paar sehr lustige dabei.
Das ist mega geil, mega geil. Kann man sich jedes Mal angucken. Der macht das richtig gut.
Der macht so vieles.
Er macht so vieles richtig gut, aber das auch.
Ja, mein Highlight war, glaube ich, Bild Nummer 2 oder 3, wenn Arjen Robben den Strafraum betritt.
Ja. Ja, genau.
Einfach ein Klassiker schlechthin, ja. Also da sind ein paar richtig gute Dinger dabei.
Zweiter. Also lachen wir heute nochmal über Kevin Großkreuz.
Ja.
Der Arme, der tut mir ein bisschen leid.
Ja. Jetzt darf er Freundschaftsspiele machen.
Er hängt jetzt ein halbes Jahr in der Luft rum und muss mit dem Poli Playstation spielen, keine Ahnung.
Ohne Scheiß. Döner,
Pommes, Döner, Essen, Playstation spielen, hervorragend.
Ohne Scheiß, Döner, Pommes, Playstation und Cola. Ich glaube, das wäre das Leben.
Und ab und zu mal runter in die Hotelhalle zum Pissen gehen, ne?
Hallo, das hat er nur gemacht, weil das DFB-Pokal für den Finale verloren hat.
Ja,
und ich, wiederhole nochmal, das würde ich auch machen.
Also, wo sind wir hier nur gelandet? Der eine pinkelt in die Hotelhalle, der andere will nicht, dass seine Firma über seinen Arschmuskel bestimmt. Hervorragend.
Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Interessant.
Da hattest du Stromausfall.
Jetzt auch wieder viel los hier.
Ja, auf jeden Fall.
Was in so einer Stunde alles passiert.
Also da machen wir doch gleich jetzt mal zu, bevor mir wieder das Dach auf den Kopf fällt oder sowas oder sonst irgendwas passiert. Ja, ich bin ja sehr skeptisch. Wenn ich heute mit euch Podcast mache, da passieren immer lustige Dinge.
Gut, dann ziehen wir die Tipps noch schnell durch, damit der Allgemeine Deutsche Tipp-Podcast auch ein würdiges Ende nehmen kann. Basti hat noch was von 11 Freunde, glaube ich, ausgegraben.
Das ist ein Link-Tipp, der hat zu dem Thema wieder gepasst. Ein Link-Tipp von letzter Woche schon über Fußballkommerzialisierung. Da hat sich der 11-Freunde-Redakteur Dirk Gieselmann diesmal wieder geäußert zum Deadline-Day. Das ist eigentlich ein ganz lustiger Artikel, den ihr in den Shownotes findet. Auf diesem Wege grüße ich dann den EFC San Francisco, der sich bei uns bei Facebook gemeldet hat und das Thema sehr interessant fand. Also empfehle ich dem EFC San Francisco Grüße über den großen Teich, empfehle ich diesen Artikel dazu. Und auch dem Peter, der sich bei mir persönlich gemeldet hat, Peter Ziglaski, der sich für das Thema auch sehr interessiert. Und abschließend um das Thema, weil es auch dazu passt, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung gehabt. Das ist der FSF-Podcast. Das ist eine Supporters-Organisation in England, die ist vergleichbar, die haben auch das Projekt mitgestaltet. Bei uns heißt es kein 20 für einen Steher.
Ah, geil.
Und in England heißt das 20 is plenty. Also, und im Endeffekt ist es ein Podcast darüber, die sich dann treffen und genau diese Entwicklungen quasi für England diskutieren, wo jetzt quasi momentan gibt es da eine Bewegung, die quasi will, dass diese vielen Fernsehgelder, von denen wir vorhin gesprochen haben, wo De Bruyne dann 80 Millionen kostet, dass das Vereine nicht viel kosten würde, im Verhältnis die Eintrittspreise in England dadurch wieder zu senken. Weil es würde quasi irgendwie nur 2 Millionen Euro kosten, dass auch wieder alle dann ins Stadion können. Deswegen fand ich diesen Podcast ganz interessant, weil wir die letzten Wochen das Thema auch hatten und ich da auch ein paar Resonanzen bekommen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt alle untergebracht.
Interessantes Konzept. Gut, dass du es vorgeschlagen hast. Hör ich mal rein.
Genau, und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, wenn einer mal jetzt in dieser wunderbaren Länderspielpause nicht über Fußball hören will, der kann sich mal den Podcast Kulturkapital anhören. Kommt von der lieben Tine Novak, die auch ja aus der Gegend Frankfurt, Darmstadt etc. kommt, die sich eher so ein bisschen mit Bildung und so weiter auseinandersetzt, auch glaube ich.
Also nichts für uns?
ich wollte gerade sagen, bin ich
nicht für die anwesende Person, aber mit Sicherheit für die Zuhörer. Die glaube ich letztens auch irgendwas hatte, ich habe mir die selbst die Folge noch nicht angehört, wo es um ein Projekt aus Frankfurt ging. Also von daher auf jeden Fall auch eine klare Hörempfehlung.
Ja, was sagt denn der Unbeteiligte dazu, Dennis?
Also ich habe den Link schon rausgelöscht. Ja.
Gut, also für den, wir halten fest, für Dennis eindeutig zu schwere Kost. Dann vielleicht doch lieber die Bildchen vom Glas angucken.
Die habe ich gerade gesehen, die sind geil.
für jeden was dabei.
Hier ist für jeden was dabei. Bildchen gucken und Kultur.
Okay.
Gut, bevor das jetzt hier noch mehr
mit... Bevor der Alkohol ausgepackt wird, machen wir lieber Schluss.
Eine Sache noch, ich verabschiede mich jetzt erstmal ja für 2 Wochen. Ich bin jetzt erstmal 2 Wochen leider nicht dabei und freue mich aber dann 3 Wochen wieder dabei sein zu können.
Also du hast ja auch Länderspielpause oder was?
Ich habe auch Länderspielpause, genau. Nee, ich bin Amerika, dementsprechend wird es auch schwierig mit Zuschalten oder da Headset doch, mitnehmen oder sowas. Das ist
machen wir, das steht alles in deinem Vertrag. Zugeschaltet
werden. Also ich gebe mir größte Mühe, vielleicht kriegen wir es ja hin.
Ja, und wenn du für deine 3G-Verbindung ganz viel Geld zahlen musst.
Das ist dann mein Pech, genau. Ja, TP, persönliches Pech, genau.
Auf jeden Fall. Dennis, viel Spaß.
Viel Spaß, ja.
Vielen Dank, danke.
Schönen Urlaub.
Gut. Dennis macht sich auf zu seiner Nationalmannschaft. Wir legen uns bis nächste Woche wieder hin. Wir sagen danke fürs Zuhören. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in unseren sagenumwobenen Shownotes. Nicht wahr, Frau Alex?
Ja, Shownotes sind diese kleinen Notizen unterhalb vom Podcast. Falls Leute wie ich, die nicht wissen, was Shownotes.
Hervorragend, das hat Alex gar wunderbar erklärt. Ansonsten sagen wir, wie gesagt, danke fürs Zuhören, wünschen viel Spaß beim Länderspiel gucken und melden uns in der nächsten Woche mit einem kleinen Ausblick auf das nächste Spiel gegen den 1. FC Köln. Bis dahin, macht's gut.